Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
So, liebe Freunde, ich habe keine Ahnung, ob das hier heute funktioniert. Mein Gesprächspartner Michael Born, ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich sehe ihn zwar, aber auch nicht irgendwie. Er ist fertig mit den Nerven. Ich weiß nicht, ob er eine Begrüßung hinkriegt. Ich weiß nicht, welche Ausgabe es ist. Ich weiß auch nicht, ob Michael irgendwas hinkriegt. Ich begrüße euch auf jeden Fall zur so und sovielten Ausgabe und hoffe, dass Michael irgendwie ein paar Sätze zusammenstammeln kann, um mich zu unterstützen. Er hat gerade irgendwie versucht, einen Lauf zu machen, in seinem sinnlosen Wahn stundenlang durch die Gegend zu joggen, bei dem gar nichts herauskommt und sein Tool auch gesagt hat, unsinnige Trainingsbelastung, hat das aber trotzdem dazu geführt, dass er jetzt so kaputt ist, dass er es kaum hinkriegt, nach eigenem Bekunden, aber ich habe Hoffnung. Michael, ich begrüße dich in Hamburg. Bei uns scheint die Sonne, ich hoffe bei euch auch.
Ja, danke Ewald. Vielen Dank für diese nette Einleitung. Mir geht's gut. Das ist, wie man das immer so sagt, ne? Man sagt ja sowieso nie die Wahrheit. Mir geht's spitze. Die Sonne scheint. Ich begrüße euch alle da draußen zu Ausgabe Nummer 78 von unserer kleinen Show hier. Es war eine unsinnige Trainingseinheit. Aber gut, auch das soll es ja mal geben. Ne? Das wirst du ja als Cheftrainer wissen, dass man auch mal eine unsinnige Trainingseinheit macht, oder?
Ja, es ist ja in Deutschland generell, das wissen ja viele, die sich mit der Thematik beschäftigen, haben wir keine vernünftige Fehlerkultur. Das heißt, wir meinen immer, wir müssen alles perfekt machen und in diesem Wahn machen wir alles falsch. Dabei ist das Leben eine Fehlerkultur. Das heißt, man macht immer Fehler, hat dann aber die Chance, daraus zu lernen. Der Deutsche gräbt sich ein, wenn er einen Fehler macht und weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Nein, das ist für dich eine Chance, daraus zu lernen. Beim nächsten Mal läufst du halt noch schneller, um noch besser zu sein.
Und meinst du, ich sollte dann vielleicht statt wie jetzt 5 Leibniz-Doppelkekse mit Schokolade hinterher vielleicht 12 Doppelkekse essen mit Schokolade, damit der Trainingseffekt gleich komplett im Arsch ist?
Nein, es ist ja so, letzten Endes, wir leben ja in einer Zeit und in einer Konsum- und Leistungsgesellschaft, bei der man zwar körperlich, aber seelisch nicht satt wird. Und deswegen darfst du nicht den Fehler machen, dich zu bestrafen. Du musst dich engagieren, du musst dafür Sorge tragen, dass die Politik gegen die Lobbyverbände eine andere gemeinwohlorientierte Wirtschaft mit Kreislauftendenzen installiert, technologische Kreisläufe und natürlich organische Kreisläufe.
Und darf ich aber ganz kurz was sagen?
Du hast, hatte ich ausgeredet?
Nein,
hatte ich
ausgeredet? Nein, aber du hast keinen Kopfhörer auf. Das geht nicht.
Ach du liebe Güte, jetzt geht das wieder los. Siehst du, ich habe doch gewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe. So, der normale Deutsche würde jetzt sagen, wir fangen nochmal von vorne an. Aber ich stehe zu diesem Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Jetzt höre ich dich viel besser, Michael.
Ja, das ist nicht so wichtig, dass du mich besser hörst, sondern dass die Leute dich nachher besser hören. Darum geht es eigentlich in allererster Linie. Aber ich finde das klasse, dass du dazu stehst. Also wir gucken mal, ob Flo das so zusammengeholzt kriegt. Ne? Aber ja, ich gehe mal davon aus. Also das war auch.
Also wie gesagt, wir können auf jeden Fall aus unseren Fehlern lernen. Das ist ganz wichtig. Ja,
so wie du jetzt, ne, dazu stehst und sagst, ich übernehme die Verantwortung für die schlechte Tonqualität in den ersten 3-4 Minuten. Es muss jetzt keine Konsequenzen geben in dem Sinne, als dass du jetzt nächste Woche mal aussetzen müsstest, aber
ich trete zurück.
Für Gelb.
ich trete zurück.
Genau. Das kann ich.
Aber mit dem Fuß.
Das kann ich mit mir und meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Ja, Moment.
Das war's.
Nimm es wörtlich. Ich trete zurück und
du meinst so wie Boateng gestern. Hast du das gesehen? Der hat auch zurückgetreten im 16er.
Ach, das ist doch
wie so ein Pferd. So. Huch.
Das ist so eine ganz leichte Bewegung und Lothar hat direkt dann wieder daraus.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, was soll das?
Was denn?
Ja, warum macht er das?
Was macht der denn?
Ja, der steht irgendwie mit dem Rücken zum Gegenspieler und fährt so das rechte Bein nach hinten aus.
Ja, also ich werde mich auf jeden Fall in dieser Woche darum kümmern und versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen.
Ich bitte darum.
Und ihn zu fragen, wie konntest du auf die Idee kommen, das zu machen? Ich nehme an, dass das eine an langer Hand geplante Aktion war, um auf illegale Art und Weise den Angriffsschwung dieses Lazianers zu bremsen. Also Leute, bei allem, was recht ist, das fällt unter die Kategorie minutiös, mikroskopisch auf der Suche nach irgendwelchen Fehlern. Klar, klassischer Elfmeter. Mein Gott, der hat ein bisschen das Bein da ausgestreckt oder hat irgendeine Bewegung gemacht. Das kann ich nicht als faul ansehen. Komm weiter jetzt.
Ja, vor allen Dingen, weil das große Ganze natürlich ganz gut aussah. Ne? Also irgendein Kollege von FUMS, dieser wunderbaren Seite, hat, glaube ich, schon im Vorfeld sich ein paar Gedanken gemacht, weil wenn ihm dieser Spruch akut eingefallen ist und spontan, muss ich sagen, diesen Mann müssen wir verpflichten, nämlich Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, aber in einer Halbzeit abgerissen. Fand ich gut.
Ja, das ist nicht so schlecht, aber wir haben uns ja auch im Vorfeld schon unterhalten, dass wir diesen Sieg von Bayern bei Lazio jetzt nicht so hochhängen sollten, wie das der ein oder andere auch gestern im Fernsehen gemacht hat, als wenn sie da jetzt gegen eine europäische Spitzenmannschaft mit einer sensationellen Leistung eine Top-Leistung abgerufen haben. Sie haben gut gespielt, absolut. Sie haben gute Tore erzielt.
Unter gütiger Mithilfe, wie man dann, glaube ich, sagt, ne?
Ja, kann man so sagen, das erste Tor mit einem Rückpass zum eigenen Torwart, wo er Lewandowski übersehen hat, da steht schon mal 1-0. Ja,
ich meine, Lewandowski kann man jetzt auch mal übersehen, das kann passieren.
Nein, der hat einfach nicht zurückgeschaut in dem Moment, das konnte man sehen. Der hat überhaupt nicht geguckt, wo er den Ball hinspielt, das sollte man aber. Weil Stürmer oft dazu neigen, schon mal einzupennen und nicht rechtzeitig zurückzulaufen. Sollte man immer, bevor man einen Rückpass zum eigenen Torwart spielt, sollte man immer mal gucken, was ist denn da noch los.
Naja, aber insgesamt, also das muss man, glaube ich, schon deutlich so sagen, also Lazio auch vom Gesamt, ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch, bin ich so tief drin in der Serie A, und dementsprechend bei Lazio, ich weiß nicht, ob da 5, 6 noch gefehlt haben, die sonst erste Wahl sind, aber das war jetzt nicht das Gelbe vom Champions League-Ei. Und wenn die dann noch nicht mal performen wie gestern, also defensiv haben die ja eigentlich gar nichts mehr gemacht, dann. Also wie man dazwischen haut, hat uns Atletico ja wieder gezeigt. Also ich glaube, so von der Idee her hätte Lazio das auch gerne so wie Atletico gemacht, sie hat nur nicht die Mittel dazu.
Ja, also wie gesagt, Lazio steht an 6. Stelle nach 23 Spielen, 10 Punkte hinter Inter und einen Punkt hinter AS Rom. Ich glaube, sie haben sogar das Derby vor kurzem gewonnen. Das scheint ja auch wichtiger zu sein als alles andere immer. Also ich kann das nicht beurteilen, wie Lazio in der Liga Serie A auftritt, aber gestern war das ein sehr bescheidener Auftritt, eine bescheidene Leistung und ich bin da ganz bei dir. Das kann man nicht mit Spitzenmannschaften momentan in der Bundesliga vergleichen, wie Frankfurt, wie Wolfsburg oder Leipzig, dass die sich jetzt alle wieder warm anziehen müssten. Das müssen sie wahrscheinlich sowieso, aber das hat sicherlich nichts mit diesem Sieg bei Lazio zu tun. Bayern hat geschwächelt in der Liga. Es wäre schön für die Bundesliga, wenn die anderen am Ball bleiben könnten und würden, dann wär's mal richtig spannend. Aber diese Einschätzung von gestern mit Lazio war überhöht. So, und jetzt möchtest du was wissen, was ich zu Atletico
sage? Ja, das ist ja dein ganz spezieller Freund, Diego Simeone, ne?
Ich habe großen Respekt. Ja, ich kenne Diego ja seit langen Jahren, als ich mit Jupp mit Jupp Heynckes in Teneriffa war, von 95 bis 97. Im ersten Jahr, da war Radomir Antic, glaube ich, Trainer von Atletico Madrid, ist von Oviedo rübergekommen, glaube ich. Und Und sie hatten eine überragende Mannschaft und Diego Simeone war ein Sechser, war im Mittelfeld.
Überraschenderweise war er kein Zehner.
Also eine unglaubliche Mannschaft, die unglaublich aggressiv, die waren topfit, die waren aggressiv, die sind spanischer Meister geworden. Also das war eine überragende Saison und seitdem kenne ich den Diego und seit er diese Mannschaft trainiert, und das ist ja jetzt auch schon einige Jahre, haben sie natürlich, das muss man einfach sagen, haben sie überragende Erfolge erzielt. Aber diese Grundausrichtung, zumindest in den letzten Jahren ist das jetzt immer mehr rausgekommen, die Grundausrichtung gefällt mir immer weniger. Ne? Also es ist natürlich nicht leicht, wenn er Weltklasse-Spieler da hat, und das hat er immer mal wieder gehabt. Die verliert er dann natürlich auch, so wie das hier bei Dortmund und anderen Mannschaften dann halt auch der Fall ist, dass sie dann nochmal woanders hingehen wollen, nach Barcelona, nach Paris, was weiß ich wohin, oder nach England. So, jetzt hat er den Suarez von Barcelona zurück, mit João Felix hat er einen Weltklasse-Zehner aus Portugal. So, einige Leute sind schon seit einigen Jahren da. Es ist nicht leicht, da jetzt im Hurra-Stil durch Europa zu marschieren, aber sie waren in all den Jahren immer wieder in Finals der Champions League, sie waren immer oben mit dabei, aber manchmal kostet es mich Mühe, mir das da anzugucken, wenn er wirklich so Paccar el Autobus, wie man so schön sagt, ich meine, er ist seit 2011 Trainer bei Atletico, es sind jetzt genau 9 Jahre gewesen, seit Dezember, 23. Dezember 2011. Das sind jetzt 9 Jahre. Er ist in seinem 10. Trainerjahr und die Erfolge, die er erzielt, sind unglaublich. Aber irgendwo ist es eben auch, soll es auch die Menschen ein bisschen unterhalten. Und gestern war das schon, da hatte man Mühe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, dass Chelsea mal ein Tor geschossen hat und hätte mich auch gefreut, wenn sie doch eins gemacht hätten, weil es widerstrebt mir, zuzugucken, wie eine Mannschaft fast nur verteidigt.
Na, das kristallisiert sich ja so ein bisschen raus, dass es in den Hinspielen der K.O.-Runde eigentlich immer mehr so wird. Ne? Also es sei denn, es ist so vom Ungleichgewicht wie gestern bei Lazio und Bayern, aber sonst sind es doch immer eigentlich sehr defensive, sehr vorsichtige Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite, ich meine, der hat mit seinem Fußball momentan 8 Punkte Vorsprung vor Barcelona in der Liga und führt vor Real immer noch mit 3 Punkten die Tabelle an und hat ein Spiel weniger. Also der hat wirklich sehr gute Chancen, Meister zu werden. Ja. Und hat mit Sicherheit, auch wenn die alle pleite sind, die da so rumturnen, hat weniger finanzielle Möglichkeiten, den Kader zu bestücken als die Konkurrenz. Also klar ist das jetzt keine Augenweide gewesen gestern, aber letztendlich, wenn er noch die Meisterschaft holt, dann kann er danach eigentlich im Grunde wirklich abtreten und vielleicht nochmal was anderes machen.
Ja, es ist nach 23 Spielen 55 Punkte zu haben, 17 Siege, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen, das ist schon aller Ehren wert. Sie haben, Barcelona hat 50 Tore erzielt, sie haben immerhin trotzdem noch 45 erzielt. Aber der Höhepunkt sind halt die 16 Gegentore, die sie haben in 23 Spielen.
Weißt du, was mich vor allen Dingen wundert? Dass das funktioniert, obwohl der Burgos weg ist. Weil ich glaube, vor dem hatten die Spieler mal am meisten Angst. Weißt du, dieser irre Co-Trainer. Also ich glaube, wenn der auf den Platz kommt, dann okay, was sollen wir machen? Der hat ja nicht nur die gegnerischen Bänke in Angst und Schrecken versetzt, sondern ich glaube auch die eigenen Spieler. Und der ist jetzt, glaube ich, irgendwo in Südamerika selbst mal Cheftrainer geworden. Der ist weg.
Zu den Tupamaros.
Was auch immer.
Zu den Stadtguerilla zurück. Ja, das habe ich gar nicht so eng beobachtet. Aber ich habe großen Respekt vor Diego. Diego ist jemand, der wie kaum ein Zweiter diesen Fußball lebt. Dabei wird es manchmal, man hat so das Gefühl, das ist wie so ein Überlebenskampf. Vielleicht etwas, was er auch selber, das hat er ja oft gesagt, dass er sich das alles hart erarbeiten musste, Das kann ich mir vorstellen, da, wenn man da in Argentinien sich hocharbeiten muss und ohne dass ich jetzt genaueres über seine Vita weiß, aber so kommt es rüber, wenn man ihn am Spielfeldrand sieht, dass das eigentlich geht es da nicht um Ästhetik, sondern es geht darum, ich will jeden Ball gewinnen, ich will jedes Spiel gewinnen, ich will in jeder Szene besser sein als der Gegner, dieses so ein permanenter Kampf. Das ist nicht mal attraktiv, aber ich habe großen Respekt vor dieser unglaublichen Einstellung, die auch nicht weniger wird irgendwie, wenn du ihn siehst. So,
Der lässt nicht nach.
Der lässt nicht locker und das auch bei der gleichen Mannschaft, das ist auch nicht so einfach. Ja. Es ist nicht so einfach, bei der gleichen Mannschaft immer und immer wieder dieses Niveau zu halten, obwohl ich dann auch immer mal wieder Spieler verliere. Aber daran kann man sehen, wie wichtig eben der Zusammenhalt in einer Mannschaft ist. Die Fitness sicherlich, aber eben auch diese Mentalität. Mentalität schlägt oft Qualität, wie wir so schön...
Das sehen wir auch gerade in der Bundesliga, wenn wir den Schlenker machen wollen. Also ich denke mal, Frankfurt und Wolfsburg stehen auch aufgrund dieser Tugenden in erster Linie mit da oben. Wollen wir nochmal über Frankfurt-Bayern ein paar Sätze verlieren?
Ja, warum nicht? Also Frankfurt macht mir Spaß im Moment. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Sie hatten ja seinerzeit, als sie diese überragende Euroleague-Saison gespielt haben, da hatten sie ja eine der besten Mannschaften, auch wenn das in der Bundesliga nicht so reflektiert hat. Da mussten sie ja immer drum kämpfen, bei dieser Doppelbelastung eben wieder in die Europapokalränge zu kommen. Aber mit diesem Dreigestirn da vorne, Haller, Jovic und Rebic, und dann eine super kompakte und tolle Mannschaft dahinter. Das war einfach wunderbar, das zu sehen. Und ich freue mich, dass sie jetzt wieder diesen Weg...
Mir fällt gerade was ein. Ja. Du bist doch unser Torwart-Experte. Das Tor von Younes. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Das war ja ein sensationelles Tor vom Younes. Der Ball landet im Winkel.
Ja.
Ist dir irgendwas aufgefallen?
So spontan nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Manuel Neuer da irgendwas mit
genau, zu tun hat. Genau. Das war für mich außer Frage. Also ich meine, das war einfach so ein gefühlt Weltklasse. Ja? Man schreibt mir Richard Golz, wieso sagen die alle... da wäre nichts. Wieso zieht denn der Neue eigentlich die Hand zurück? Wenn man sich das nochmal genau anguckt, kann man zumindest mal die Frage stellen.
Also,
das Ding kommt in Richtung Winkel und dann hat er anscheinend irgendwie so das Gefühl, oh, da komme ich nicht hin. Und dann zieht er die Hand weg. Was soll das? Das ist sehr strange. Aber gut, siehst du es, dir ist es auch nicht aufgefallen, da bin ich nicht so traurig.
Ja gut, also die Hand wegziehen, also ich sag mal, das sehe ich öfter schon mal bei Torhütern, aber das ist dann, da sollte man den Torhütern auch mal vertrauen. Ne? Ich habe das des Öfteren schon mal gesehen, auch bei Sommer von Gladbach, der ja wirklich überragende Leistungen oft bringt. Manchmal hat er in der kurzen Ecke einen reingekriegt, aber ich habe auch Szenen von ihm gesehen und auch bei anderen Torhütern, wo du denkst, ja jetzt versuch das und dann bleibt er weg. Das sind so Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden, die mit einer Einschätzung was zu tun haben. Das ist ja jetzt nicht so, dass so wie du, der jetzt zu Hause in deinem Wohnzimmer sitzt oder in deinem Arbeitszimmer und sich die Szene 17 Mal anguckt und dann sagt, ja, wieso macht er dir das jetzt nicht? Das ist eben so. Das sind diese Entscheidungen auf dem Fußballplatz, die fallen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und da kann man nicht lange überlegen. Das sind Dinge, die mit der eigenen Wahrnehmung was zu tun haben. Ob das jetzt wirklich möglich gewesen wäre, mag ja sein. Aber das ist, solche Entscheidungen, das ist das Endprodukt von langjährigen Trainingseinheiten, von Spielen, von einer Erfahrung, die man hat. Und ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ob er eine realistische Chance gehabt hätte, ranzukommen, keine Ahnung.
Egal, ist auch nur ein Nebeneffekt. Das ist mir nur gerade eingefallen. Aber grundsätzlich, wenn man sich die erste Elf mal anguckt von Frankfurt, mit Trapp haben sie auf jeden Fall einen überdurchschnittlichen Keeper. Aber dann hat er halt jetzt gegen die Bayern auch, sagen wir mal, sechs, die eher mal fürs erste Defensive orientiert sind, ne? Mit Hinterecker, mit Ndicka, mit Tuta, mit Rode, Hasebe und Touré. Und der Rest ist eher so nach vorne orientiert. Und wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, kann man es ja auch nicht sagen, das sind alles jetzt überragende Leute, wo du mit der Zunge schnallst und sagst, das sind alles Champions-League-Spieler. Also sind wir dann doch im Grunde wieder bei der Mannschaft, oder?
Absolut. Fußball ist ein Mannschaftssport. Und sind sicherlich kleine Stellschrauben. Das kann nur der jeweilige Trainer und die sportliche Leitung vor Ort richtig beurteilen. Wenn ich jetzt Tuta sehe, ein Dicker, da hat sich ja schon ein bisschen was getan in der Abwehr. Abraham ist auch ein Top-Innenverteidiger, klar.
Der ist weg.
Ja. Gegenüber vorher. Ja. So Hasebe war oft hinten drin. Hasebe ist eigentlich in dieser erfolgreichen Zeit immer auch im Mittelfeld gewesen. Und ist eigentlich kein Innenverteidiger, auch nicht in der Dreierkette, sondern ist ein Aufbauspieler, ein absoluter Top-Mann. Also vielleicht sind das so kleine Details. Kostic musste sich dann irgendwann mal ein halbes Jahr erholen von seiner Erdumrundung am linken Flügel, von der ich ja öfters gesprochen habe, als die 95.
Aber der hat aber enttäuscht jetzt am Wochenende. Warte mal, wo war das denn hier? Das waren nur 11,74 Kilometer, die habe ich ja gerade eben gemacht. Also das ist schon enttäuschend in 90
Minuten. Ja, das ist komplett enttäuschend. Also ich hab ja gesagt, für mich, irgendwann mal kommt das. Der rechte Verteidiger, der jetzt nach Mainz gegangen ist.
Da Costa.
Da Costa hat sich nicht so schnell erholt oder der Trainer hat es ihm nicht mehr zugetraut, keine Ahnung. Aber Da Costa und Kostic haben ja in dieser erfolgreichen Saison gefühlt 70 Spiele gemacht.
Unfassbar.
Gefühlt 70 Mal von Anfang an. und immer von dem eigenen 16er bis zur gegnerischen Grundlinie rauf und runter, rauf und runter. Also Kostic scheint sich erholt zu haben. Younes ist und Kamada sind zwei neue interessante Spieler, die halt dort jetzt Torgefahr ausstrahlen, schwieriger zu packen sind, weil sie aus dem Mittelfeld vorne reingehen. Younes super kleiner, niedriger Körperschwerpunkt. Ich kenne ihn ja noch aus Gladbacher Zeit.
Was sagst du zur Nationalmannschaft? Ist das das übrige Geblabbel oder muss man da vielleicht doch drüber nachdenken, Younes mitzunehmen? Sollte eine Europameisterschaft stattfinden?
Jetzt verlangst du von mir Dinge, die
nee, ich verlange gar nichts. Ich frage mich nur, wie du das siehst, ob du dir das vorstellen könntest. Also von der Qualität.
Na gut, warum nicht? Also ich das Thema Nationalmannschaft, da müsste ich mir mal den gesamten Kader angucken, alle die Möglichkeiten, die der Yogi hat. Ich habe die ein Jahr verteidigt jetzt in den letzten Wochen und Monaten, weil ich jetzt auch mal darauf gestoßen worden bin, wie wenig Spieler eigentlich in der Bundesliga auf absolutem Top-Niveau mit deutschem Pass dem Yogi zur Verfügung stehen. Das ist ja gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, wenn man sich so ein Bundesligaspiel anguckt. Ne? Jetzt guck mal Bayern, guck mal Frankfurt an. Ne? Trapp käme in Frage. Tuta, Hinteregger, Endicker, Hasebe, Touré, Kostic, Kamada und Jovic schon mal nicht. Dann haben wir noch Rode, den er wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen wird. Und dann bleibt noch Younes übrig. Also ich sag mal, da kann man schon mal auf die Idee kommen.
Die braucht er jedenfalls nicht so häufig im Stadion zu beobachten. Das lohnt nicht so, das ist wohl wahr.
Ja, es gibt wenig Mannschaften, die er öfters beobachten müsste, weil da sind oft gar keine potenziellen deutschen Nationalspieler. Wenn ich jetzt Bayern sehe, ne, das ist natürlich, da kann er sich immer die halbe Nationalmannschaft angucken. Mit Neuer, mit Süle, mit Kimmich haben wir schon mal drei, mit Sané vier. So, diesmal ist, wenn Goretzka reinkommt, fünf, wenn dann ist aber auch schon wieder Feierabend. Also fünf ist ja auch schon, das ist ja schon die halbe Nationalmannschaft, das sind ja auch Stammspieler. Also das ist nicht so einfach, aber wie gesagt, Younes ist durchaus eine interessante Alternative für die Nationalmannschaft, warum nicht? So. Aber du hast es eben gesagt, ich freue mich und wir freuen uns alle, dass das in der Bundesliga jetzt mal so ein bisschen sich was aufgebrochen hat. Wie ich es früher schon immer gesagt habe, Mannschaften, wie die eigentlich da oben sein müssen. Jetzt haben wir unten kaum noch Mannschaften, die eigentlich oben sein müssten.
Doch, Schalke.
Ja gut, aber Mönchengladbach kämpft auch gerade um den Anschluss an die Europapokalplätze. Vorher war es Bayern München, Leipzig, Dortmund, vielleicht Gladbach und Leverkusen und jetzt ist Wolfsburg dazugekommen, jetzt ist Frankfurt dazugekommen Union kann man jetzt nicht unbedingt als einen Anwärter ansehen, aber jetzt haben wir schon mal 7 Mannschaften, die um diese ersten 7, die wirklich eng zusammen sind.
Ja, und ich glaube, bei der KGaAG oder KGaAG Borussia Dortmund, da werden sie schon ein bisschen nervös, ne? 6 Punkte Rückstand. Champions League wird eng.
Ah ja.
Ne, bei Wolfsburg und Frankfurt irgendwie recht einen stabilen Eindruck machen. Aber sie können die Champions League ja auch gewinnen, dann wären sie ja nächstes Jahr auch noch wieder dabei.
Ja, in Gottes Namen. Also ich sag mal, über Dortmund haben wir jetzt schon so viel diskutiert, über Bayern München so viel diskutiert. Dass Leipzig jetzt mal 2 Punkte rangerückt ist an Bayern, das ist interessant, aber das ist dann auch wieder was anderes, als wenn du jetzt 2-3 Mannschaften hättest, die jetzt so auf...
Naja, aber komm, das haben wir doch nun, wenn wir ehrlich sind, vor 4 Wochen hätten wir das jetzt dann nicht mehr für möglich gehalten, dass wir auf einmal sozusagen, wenn die ihre Aufgaben jetzt beide erledigen, ein Endspiel, vermeintliches Endspiel bekommen Anfang April, ja, wenn die gegeneinander spielen.
Ja gut, aber ich meine, die richtig interessanten Ligen, wenn ich jetzt mal so, bevor irgendein Reichtum aus dem Nahen Osten in Manchester City investiert hat, da hatten wir, und bevor die aus den USA Liverpool finanziell komplett neu ausgestattet haben, hatten wir mit Arsenal, mit Chelsea, mit Manchester United, mit auch Liverpool und mit wem auch immer, also 4, 5, 6 Mannschaften in England, die wo du nicht wusstest, wer wird jetzt mal englischer Meister. Und wenn du jetzt einen hast, der mitkämpft, dann ist das immer eine heiße Nummer. Ne? Also Leipzig haben wir schon öfters erlebt. Die kämpfen sich ran und dann kommt der Moment, wo Bayern mal wackelt und in dem Moment muss Leipzig dann da sein. Und manchmal sitzt er halt dann auch nicht da. Ja. Also du darfst ja halt nichts erlauben bei Bayern. Und insofern ist das für mich zwar ein nettes Detail, aber ich kann das noch nicht so ganz erkennen. Wenn der dritte 7 und der vierte 7 Punkte weg sind von Bayern, die dürfen sich erst recht nichts erlauben, ne? Und Bayern erlaubt sich auch selten Ausrutscher, ne? Also ich sag mal, das sind schon 2 Klassen, wenn bei Leverkusen mit 12 Punkten auf dem ersten...
Ja, aber ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir es ja eh auch so ein bisschen künstlich jetzt, ne? Also ja. Im Grunde wissen wir eh alle, wie es wieder laufen wird, ja.
Ja, wenn es dann nachher eng wird.
Ja.
Aber ich habe ja schon mal, ja.
Aber wenigstens ist es halt so, dass wir überhaupt eine theoretische Spannung uns mal wieder aufbauen können. Und wir haben die Situation, dass wir 2 Vereine oben drin haben, die man da nicht erwartet hat und die konstant sind. Und wenn man sich dann Wolfsburg anguckt, dann fragt man sich ja schon, wie ist sowas eigentlich möglich? Also im Grunde vor nicht allzu langer Zeit in anderen Vereinen wäre der Trainer weg gewesen. Ja, also wenn in anderen Vereinen sich ein Trainer so geäußert hätte über die Arbeit der sportlichen Führung öffentlich, da ich glaube nicht, dass so viele die Nerven gehabt hätten wie Schmadtke zu sagen, ja, erzähl doch, ja, wir machen hier weiter, so oder geh, wenn du gehen willst.
Ja, wie auch immer, Jörg ist tiefenentspannt, glaube ich. Er hat ja schon so viel erlebt und er wird das dann emotionslos wahrscheinlich interpretieren und sagen, ja, guck mir die Arbeit an, was die ist gut und das läuft. Also du hast das eben gesagt, also Frankfurt und Wolfsburg, da ist große Kontinuität. Da hast du jetzt nicht unbedingt die Einzelweltklasse-Spieler, wo du sagen würdest, ja, die entscheiden jetzt. Da hat Dortmund bessere Einzelspieler eigentlich, was jetzt so auf bestimmten Offensivpositionen der Fall ist. Aber Fußball ist eben, wie wir es gesagt haben, ein Mannschaftssport. Und vor allen Dingen ist es auch ein Sport, wo man kollektiv verteidigen muss. Und das kriegen manche eben nicht hin. Und dazu gehört Dortmund halt auch. Und in Wolfsburg, denk an das Gespräch mit Maximilian Arnold, Ne, wie wenn du ein Spiel dir anschaust und Weghorst, wenn der mit seinen langen Schritten, das sieht jetzt nicht so ästhetisch aus, wo du denkst, boah, klasse, das ist wie Usain Bolt, der vorne rein marschiert, der macht er mit seinen langen Gräten, da kommt er gerade von hinten aus der eigenen Hälfte, wo er überraschenderweise in der Defensive geholfen hat. So, und wenn eine gesamte Mannschaft, das habe ich oft schon gesagt, wenn eine gesamte Mannschaft diszipliniert und gut koordiniert verteidigt, dann ist das schwer, Tore gegen sie zu erzielen. Und vor allem, wenn es eine Spitzenmannschaft ist. So. Und das machen die Wolfsburger. 19 Gegentore, 18 Gegentore Leipzig, 19 Gegentore Wolfsburg. Und auch da komme ich wieder auf meine berühmten Abwehrspieler, wenn ich mir die in Leipzig und in Wolfsburg angucke. Da sind eben Lacroix, der kommt aus der zweiten Liga Frankreichs. Der ist schneller als 95% der deutschen Abwehrspieler, die hier rumrennen. Ich habe keine Ahnung, warum wir das in Deutschland nicht hinkriegen. Ob wir da Bremsklötze einbauen oder so. Ne? Also das hat was mit Schnelligkeit zu tun.
Naja, natürlich eine gewisse physische Voraussetzung brauchst du natürlich schon. Ne? Aber wir hatten das doch irgendwann letztens mal, das Thema, wo jemand auch an der Schnelligkeit durchaus, das war bei Leipzig, wo im Nachwuchs jemand eigentlich keine Chance hatte, weil er zu wenig Geschwindigkeit hatte. Aber der hat auch an dieser Disziplin noch gearbeitet und hat den Sprung dann geschafft. Aber ich denke, wenn die Grundvoraussetzung nicht da ist, da hast du doch keine Chance, das noch aufzuholen, um Bundesligaspieler zu werden, oder? Also ich glaube, das ist doch heute anders als früher.
Ja, du hast, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass sich heute durch die taktische Ausbildung, durch das gemeinsame Verteidigen, das werden wir hoffentlich gleich dann auch nochmal weiter mit unserem Gesprächspartner besprechen, dass die individuelle Zweikampfqualität immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Das, was sich ja auch in der Ausbildung reflektiert. Früher musstest du als Innenverteidiger in erster Linie Zweikämpfe bestreiten können. Durch die Art und Weise, wie wir im Laufe der Jahre versucht haben, alles taktisch zu lösen, ist diese individuelle Qualität immer mehr in den Hintergrund
getreten. Gut, auf der anderen Seite brauchst du dann ja gerade als Innenverteidiger erst recht Tempo, wenn du versuchst, gerade weit nach vorne aufzurücken mit deiner letzten Linie. Also das ist doch genau das, was dann dazu führt, dass das noch mehr sein muss als früher. Wenn du in der Position spielst zumindest.
Ja, ich habe keine Ahnung. Also du sagst körperliche Voraussetzungen. Gut, Schnelligkeit, okay. Es gibt natürlich auch Leute, so wie der Lacroix und andere, Upamecano, Konaté, die natürlich unter Umständen aufgrund ihrer Herkunft ihrer körperlichen Voraussetzungen vielleicht mehr schnelle Gene haben und schneller sein können. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass wir hier bei den Millionen Fußballern, die wir in Deutschland haben, dass wir da auch nicht genügend Leute haben, die mit schnell zuckenden Muskelfasern ausgestattet sind unter Umständen und die gehen auch nicht alle zum 100-Meter-Sprint, weil da sind wir auch nicht so gut, habe ich das Gefühl.
Nicht Weltklasse jedenfalls.
So, das heißt, keine Ahnung, vielleicht will jeder Stürmer werden und der Berater sagt denen, wie Innenverteidiger, da verdienst du nicht so viel Geld, da musst, als wenn du Stürmer wärst. Keine Ahnung, ob alle schnellen Spieler Stürmer werden oder ob wir die Fähigkeit verloren haben, Abwehrspieler auszubilden. Fakt ist auf jeden Fall, dass sich bei Wolfsburg, bei Leipzig, das zeigt aber auch in Frankfurt. Frankfurt, Hinteregger ist jetzt auch kein Pfeil, aber das ist natürlich ein so abgezockter.
Ja, und der hat halt den ein oder anderen Pfeil noch neben sich, ne? Den
genau so noch jetzt, das war aber auch nicht immer der Fall. Ja. Jetzt hat er das hinter sich, neben sich und also dieses kollektive Abwehrverhalten, was du bei Wolfsburg siehst und auch bei Leipzig, was dann eben zu 10, 11, 12 Gegentoren weniger führt bei 22 Spielen, also 22 Spiele, 18 und 19 Gegentore gegenüber 30 bei Frankfurt, 31 Dortmund, 31 Bayern München, selbst Dortmund hat ja genauso viele mittlerweile, Bayern hat genauso viele wie Dortmund, also das spielt eine große Rolle, du hast recht. Und natürlich diese Mentalität, als Mannschaft wollen wir gemeinschaftlich das hinkriegen.
Jetzt kommt aber eine Sache noch dazu. Ne? Wir gehen jetzt auf die Zielgerade und dann geht es dann irgendwann doch wieder auch um den Kopf. Und das wird jetzt ja dann auch das Spannende, weil jetzt sind natürlich Wolfsburg und Frankfurt in der Position, dass sie was zu verlieren haben. Und dahinter lauern Leverkusen und Dortmund, die kennen das. Ja, die meisten kennen das, wissen, wie das läuft in der Endphase, waren in der Champions League dabei. Also ich denke, das wird spannend zu beobachten sein, ob die das wirklich durchziehen. Und Wenn ich jetzt an Wolfsburg zum Beispiel denke, die spielen am Wochenende gegen Hertha. So, das ist eigentlich so ein klassisches Spiel, wo du dann, wenn du da oben stehst, denkst, ja, muss ja gewinnen, ne? So. Und dann ist auf einmal Muss.
Ja, keine Ahnung. Das wird sich zeigen. Sie haben einen erfahrenen Trainer. Sie haben sicherlich auch eine Reihe von erfahrenen Spielern, die jetzt auch nicht alle super jung sind. Aber du hast recht. Es ist eine grundsätzliche Frage. Wie wir immer so schön sagen, es ist leichter nach oben zu kommen, als oben zu bleiben. So, denn bei dem oben bleiben dazu gehört eben, dass man diese Drucksituation, dieses gejagt werden, plötzlich Favorit zu sein, auch etwas zu verlieren zu haben, dass man damit umgehen kann. Ich habe da bei diesen beiden Mannschaften eigentlich ein gutes Gefühl. Bei Dortmund, denk mal an letztes, vorletztes Jahr.
23. Ich habe da ein gutes Gefühl. Hole ich in 5 Wochen nochmal wieder raus. Mach mal weiter.
Ja, es ist ja, ich kann ja nur von meinen Gefühlen reden. Ich habe ja kein eingebaute Vorhersagetool wie du und deine Kollegen, die genau wissen. So, also wenn du jetzt mal umgedreht siehst, Dortmund, ne, wo alle sagen, ja, die müssen das kennen. Die hatten keine Ahnung, wie viel Punkte Vorsprung hatten sie in irgendeiner Rückrunde an 9, erster Stelle. 9, so, und das ist öfters so, und das hat dann weniger mit der Mannschaft, mit dem Namen der Mannschaft zu tun, sondern mit den einzelnen Leuten, die da rumlaufen. Und Dortmund hat traditionell immer ganz junge, unerfahrene Spieler, für die das vielleicht eher gilt, wenn sie in so einer Situation sind. Jetzt haben wir plötzlich was zu verlieren, als bei diesen Leuten da jetzt. Aber gut, erstmal ist es eine überraschende, interessante Situation. Und das ist natürlich zum Nachteil von Leverkusen, Dortmund und Gladbach, die plötzlich 5 Punkte, 5, 6, 7 und mehr Punkte hinten dran sind. Von den Champions-League-Plätzen weg. Und für die Dortmunder wäre das natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Auch finanziell, nehme ich mal an.
Hm. Kurzer Sidestep noch, bevor wir ins Telefonat gehen. Zweite Liga. St. Pauli will noch aufsteigen, oder? Das läuft ja wie geschmiert.
Ja, es fehlen so 5, 6 Spiele. Länger.
Könnt ihr noch mal beantragen.
Ich war, also ich muss sagen, es ist schon beeindruckend, wie die jetzt die letzten Wochen gespielt haben. Und Guido Burgspieler spielt aber eine große Rolle, aber eben auch Leute wie Kieré, wie Marmoush, auch alle anderen. Mit den Erfolgen kommt natürlich mehr Selbstvertrauen. Und plötzlich hast du auch Glück. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt am...
die letzte Szene.
Das letzte Spiel gegen Darmstadt. Darmstadt hätte genauso gut 3, 4, 5 Tore schießen können. Und das war unvorstellbar, wie die immer wieder zurückgekommen sind und wieder in Führung gegangen sind. Und dann hatte Darmstadt ja 2 gigantische Chancen zum Ausgleich. Einmal, wo der Zierreis den Ball wegköpft nach dem Lattenkopfball von Dursun. Und die letzte Szene, das war ja... Das habe ich ja damals... Du hast das... Ich habe das... Nee, das habe ich... Wo habe ich das denn erzählt? Habe ich dir das erzählt?
Nee, was denn?
Nein, ich habe das meiner Tochter erzählt. Die war auch fix und fertig. Die rief an. Da habe ich gesagt immer, da erinnere ich mich an ein Spiel 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart im Jahre 2000, nachdem wir aufgestiegen waren. Da hatten wir mehrere Spiele verloren, spielen zu Hause gegen Stuttgart, führen 3-2. Und dann kommt so eine Szene. Das wäre der Ausgleich gewesen. Und so war das wie so ein Umkehrpunkt in der Saison. Und dann gucke ich später bei dir, dann hast du in deinem Kommentar, weil du warst in Köln, hast du dieses Spiel erwähnt.
Das 3-2,
ja, genau. Da hast du das letzte Mal, dass hier Köln gewonnen hat gegen Stuttgart, war im Jahre 2000. Dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Hat er mich gehört?
Nee. Ich wollte natürlich eigentlich sagen, und Trainer war damals Ewald Lien, wissen Sie noch, wer das war, aber das habe ich mir dann natürlich geschenkt.
Gut, aber es war überraschend, es war lustig, dass du genau auf dieses Spiel abgehoben hast. Meine Tochter konnte sich da nicht mal dran erinnern. Dann haben sie sich auf YouTube diese Szene rausgesucht, wo auch wirklich aus 3, 4 Metern, das war der Torwart, gehalten, und dann liegt der Ball am Fünfer. Ich weiß nicht, ob es Thomas Zichon, Jens Keller, irgendwie. Thomas Zichon steht auf der Torlinie, glaube ich. Und der einzige, der letzte Mann
auf der Linie. Geschossen.
Und der schießt den vor den Kopf. Das war das leere Tor, nur der eine Spieler. Und wenn du so eine Szene, danach bricht der Jubel aus und du weißt, irgendwie hast du was richtig gemacht, du hast jetzt auch Glück. Und dieses Gefühl hatte ich auch jetzt am letzten Samstag. Ja. Wenn du so eine Szene überstehst, ne,
also damit ist ja auch schon völlig klar, wie das Derby am nächsten Montag ausgeht.
Ja, das wird dir leider nicht gelingen, auf so eine billige Art und Weise eine Art von Überheblichkeit zu erzeugen. Aber es ist schon armselig, dass du als nur der HSV-Typ auf solche Dinge zurückgreifen musst, um die Hoffnung zu schüren. Also das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Wir sind einfach nur
der
froh.
Der Hamburger Sportfonds ist eine Mega-Krise, wie du ja mitbekommen hast.
Das ja, ist klar.
Da wird schon wieder eine Sitzung die nächste jagen diese Woche. Also das ist
ja, das ist, ich meine, es ist in der zweiten Liga ist natürlich auch ein tolles Detail, dass da plötzlich vier Mannschaften mit 42 Punkten stehen.
Ganz toll.
Aber gut, ich meine, dass dir das nicht gefällt, macht ja sein. Aber wir sind einfach nur froh, dass man muss mal schauen, wo der FC St. Pauli vor Anfang Januar gestanden hat. Ja. Und jetzt haben die plötzlich von 7 Spielen 6 gewonnen. Das ist unglaublich. Und das war jetzt zum ersten Mal, dass es so richtig am Ende glücklich war. Aber dieses Glück hast du dann halt. Qualität und Glück kommen zusammen und dann hast du auch einiges richtig gemacht. Also war ein unglaublich tolles und emotionales Spiel für jeden Betrachter, dieses Spiel gegen Darmstadt. So, was ist jetzt?
Der Anruf der Woche. Heute bei...
Dann freuen wir uns, dass wir heute einen ganz besonderen Gesprächsgast haben, mit dem wir über den Club reden wollen, über den alle reden. Und ich bin ziemlich sicher, er als jemand, der seit Urzeiten mit dabei ist. Und wir machen selten mit Zitaten hier einzusteigen, aber das fand ich irgendwie toll. Unser Gesprächspartner hat über sich selbst gesagt, ich bin auf Kohle geboren und mit Emscher Wasser getauft. So, das kann nur jemand sagen, der aus dem Pott kommt. Es ist Norbert Elgert und ist ein Urschalker. Und ich muss ihn fragen, wie sehr leidet man in einer solchen Situation? Guten Tag.
Ja, erstmal hallo Michael, hallo Ewald.
Hallo Norbert.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf die halbe Stunde mit euch. Ja, als Schalker leide ich natürlich mit, aber eins darf nicht passieren, dass man Schock erstarrt, denn dann wird man handlungsunfähig, denn gerade so eine Situation fordert zum Handeln auf, zum Tun auf. Das bringt uns gar nichts, wenn wir da alle wie das Kaninchen vor der Schlange im Moment erstarren und uns im eigenen Mitleid suhlen. Sondern es gilt einfach entsprechend zu handeln und was zu tun. Und dazu bin ich ja Gott sei Dank durch einen gewissen Einfluss in der Lage, vor allen Dingen natürlich im Bereich der Knappschmiede.
Jetzt ist es ja so, dass das macht das Ganze für uns jetzt natürlich auch nochmal extra spannend. Wir hatten das eigentlich schon länger anberaumt und darüber gesprochen, dass wir dieses Gespräch mit dir mal führen wollen, weil wir halt auch viel über Nachwuchs hier bei uns sprechen. Jetzt ist die aktuelle Lage aber so, und da interessiert mich erstmal ganz einfach, wie ist es dazu gekommen, dass ja mit Peter Knebel und Mike Büskens und mit dir drei Leute aus dem Club jetzt mit in die Verantwortung genommen worden ist. Wie ist das überhaupt abgelaufen? Darüber hat man eigentlich nichts erfahren.
Ich glaube, das kann man schon öffentlich und medial durchaus besprechen und verkünden. Es ist so, dass der Aufsichtsrat auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir bereit sind, in dieser prekären Situation zu helfen und die Dinge, bis ein neuer Sportdirektor da ist, gemeinsam mit Jochen Schneider, den ich im Übrigen menschlich und fachlich sehr, sehr schätze, bis dahin zu gestalten. Also keine ganz einfache Aufgabe, weil es kann ja noch was dauern. Bis April, Mai kann sich das ziehen. Und für uns, wir haben dann unter einer Bedingung ja gesagt. Dass wir es nicht alleine sind, sondern dass das nur gemeinsam geht. Dass es nur über den Teamgeist, über einen großen Zusammenhalt geht. Dass Jochen Schneider mit dabei sein muss. Ist aber auch selbstverständlich, weil er immer noch im Vorstand ist. und weil er immer noch nach wie vor wichtig ist für den gesamten Club. Ja, und unter der Bedingung, dass wir sicherlich auch Einfluss nehmen können, dass wir nicht einfach nur für die Öffentlichkeit da stehen, ein paar bekannte Namen, sondern einfach, dass wir auch gestalten können und wirklich dann auch Dinge anschieben und vorbereiten können und auch finalisieren können.
Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Also es ist ja nun, selbst die allergrößten Optimisten müssen ja mittlerweile rein rechnerisch schon davon ausgehen, dass es nichts mehr werden wird. Also Relegation wäre ja schon ein Wunder, das muss man ja so deutlich sagen. Das heißt, im Grunde muss man ja schon eher Richtung zweite Liga planen. Also ich sitze hier um den Computer und denke, wie soll das alles gehen? Was für Verträge laufen aus? Wer kann bleiben? Wen muss man verkaufen? Was ist in der Jugend? Da bist du ja der beste Ansprechpartner an Potenzial da. Aber zweite Liga ist dann vielleicht für einige vielleicht sogar schwerer, als in die Bundesliga zu kommen mit einem gewissen Talent. Es fühlt sich an wie eine Mission Impossible und dann ist Geld ja auch noch so ein ganz kleines Thema auf Schalke. Wie viele Stunden müsst ihr da in der Woche jetzt knüppeln und euch Lösungen überlegen?
Also wir treffen uns permanent, sind auch permanent in Kontakt und die Dinge sind insgesamt auch von Jochen und seiner Crew schon entsprechend gestaltet und vorbereitet und das in den letzten Jahren ja nicht unter ganz einfachen Bedingungen. Also für unseren Club ist, glaube ich, zunächst mal wichtig, dass wir uns in den Spielen, die noch anstehen, dass wir uns so präsentieren, dass die Fans damit einverstanden sein können. Es geht ja auch um Ehre und Stolz. Mhm. Und ich bin ein absoluter Möglichkeitsdenker, aber auch ein Realist, aber ein positiver Realist. Solange das rechnerisch noch möglich ist, du musst einfach mal, und das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Vor allen Dingen, wenn du musst, und du musst ja jetzt gewinnen, und müssen ist, setzt dich noch mehr unter Druck, als wenn der Wille, das Wollen dahinter steht. Also ich sage immer, Wollen macht stark, müssen macht schwach, aber wir müssen mal, und das ist ja noch möglich, zwei Spiele irgendwann mal, jetzt aber ganz schnell hintereinander gewinnen, sodass einfach wieder Kontakt entsteht, dass Hoffnung entsteht und dann vielleicht das unmöglich noch möglich wird. Du kannst aber jetzt nicht so rangehen, dass du jetzt einfach sagst, ja, wir müssten drinbleiben. Das ist natürlich schon immer noch das Ziel. Aber du musst von einem Spiel zum anderen denken und gehen. Und das ist natürlich auch eine Phrase und leicht gesagt. In jedes Spiel alles reinfeuern. In jedem Spiel mit einer unglaublichen Anstrengungsbereitschaft und mit einer Einsatzbereitschaft und mit einem Zusammenhalt reingehen. Und jetzt übertreibe ich mal total. Das im Grunde genommen müssen die Spieler, Ewald, du kamst ja nur auch von der Einstellung, vom Einsatz und hast dich verausgabt auf dem Platz. Ist ja eigentlich selbstverständlich. Wir müssen nach jedem Spiel vom Platz gehen und eigentlich nochmal, ich übertreibe, da wiederbelebt werden und vom Platz getragen werden müssen, sodass wirklich jeder das Gefühl hat, da passiert alles, sie tun alles dafür. Das spreche ich unseren Spielern überhaupt nicht ab, weil der Kopf natürlich eine riesen Rolle spielt in der Situation. Es ist aber wichtig, dass wir den Fans also wirklich glaubwürdig zeigen und versichern, wir hauen uns rein, wir tun wirklich alles. Und es geht auch um so Dinge wie so Werte wie Ehre und Stolz. Und auf der anderen Seite musst du natürlich jetzt schon natürlich realistisch die zweite Liga klug vorbereiten. Und zwar so vorbereiten, dass dann, wenn es losgeht, da eine Mannschaft auf dem Platz steht, mit der die Fans sich identifizieren können. Eine Mannschaft, die auf dem Platz steht, die tatsächlich in der Lage ist, da jede Woche ein Endspiel zu bestreiten, denn das wird es, weil wenn wir absteigen sollten, dann ist Schalke 04 das Bayern München der zweiten Liga. Mhm. Und da brauchst du eine schlagkräftige Truppe, die dem standhält. Da brauchst du aber auch ein Umfeld, da brauchst du einen riesen Zusammenhalt, um das überhaupt meistern zu können. Das ist mal so grob auf den Punkt gebracht. Und in der knappen Spiele, das kann ich schon vermag ich schon zu sagen, waren wir immer stark. Und ich mache da schon mal ein bisschen Werbung, auch nochmal für unseren Club. Wir haben schon in den letzten 10, 15 Jahren weit über 100 Spieler in den Profifußball gebracht. Wir hatten jetzt mal 2, 3 etwas schwächere Jahre, sind aber wieder auf einem richtig, richtig guten Weg. Und da hat uns auch Jochen Schneider, der so viel Prügel abbekommt, enorm unterstützt. Also wir sind ja wieder auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube auch, dass die knappen Spiele in den nächsten Jahren wieder einen großen Beitrag dazu leisten kann und wird, dass es bei Schalke wieder aufwärts geht.
Mhm. Norbert, darf ich mal, also ich habe zu Michael immer gesagt, wir müssen unbedingt mal den Norbert anrufen, um mit ihm über unsere über die Ausbildung in Deutschland zu sprechen, mein Lieblingsthema, Abwehrverhalten, aber auch generell die Qualität und so weiter und so fort. Und jetzt klappt das endlich mal, dass wir miteinander reden und jetzt werden wir von der Aktualität überrollt, dass du oben den Kader planen musst. Eigentlich wollte ich mit dir nicht über die Kaderplanung von Schalke 04 reden, sondern über die Entwicklung in der Nachwuchsförderung, in der Ausbildung in Deutschland. Aber vielleicht kann man die Dinge ja miteinander verbinden. Jetzt bist du mit in die Verantwortung gehoben worden. Du hast das erwähnt, die Knappenschmiede. Diese Zahl war mir gar nicht bekannt. Wenn du sagst 100 Spieler in den Profifußball, das ist eine unglaubliche Zahl, dann wirst du die dritte Liga wahrscheinlich auch mitrechnen. Aber ihr habt natürlich auch einige Weltklasse-Spieler dabei gehabt. Und wenn man überlegt, wie viele Spieler jährlich aus den Nachwuchsleistungszentren Deutschlands herauskommen, und wir wissen ja, glaube ich, so 3-6% maximal dann den Sprung schaffen, dann, wenn ich da jetzt richtig orientiert bin, dann ist das schon eine unglaubliche Zahl. Wieso, bleiben wir mal, eigentlich wollte ich mich, können wir ja gleich noch weitermachen, aber was ist denn eigentlich passiert? Ich meine, noch vor einem Jahr wart ihr, wenn ich das...
Fünfter, Ende Januar Fünfter.
So, mit dem, mehr oder weniger mit dem ähnlichen oder wenn ich gleich gleichen Kader, an der fünften Position. Wie muss man sich das vorstellen, dass danach plötzlich ein Jahr lang fast kein Spiel mehr gewonnen wurde? Was ist da passiert? Und welche Rolle haben denn, ja, ich will dich jetzt nicht in Schulitäten bringen, klar, ich meine, bei so einer Knappenschmiede, die ihr seit langen Jahren habt, sind da genügend Top-Leute nach oben durchgereicht worden oder sind vielleicht auch viele Leute von außen dazugekommen, was vielleicht gar nicht nötig war? Denn gerade auf Schalke, die Identifikation mit eigenen Leuten, das ist doch etwas, was bei euren Fans wahrscheinlich am allerbesten ankommt, sofern die Qualität dann halt auch da ist.
Ja, das ist ja permanent auch in den letzten Jahren weiter geleistet worden. Nach den ganzen Kolasinac und Draxlers, Matips, Keras, Sanés, Fährmann, Neuer und viele, viele mehr. Es ist ja nicht so, dass wir dann irgendwann ein absolutes Vakuum hatten. Wes McKennie kommt auch aus unserer Ausbildung, der Malik Chao jetzt kommt aus unserer Ausbildung, Timo Becker, es ist auch auf Schalke groß geworden, Botzka und so weiter. Kutucu, da ist schon noch eine Menge passiert. Und du kannst es ja nicht alleine nur mit den Eigengewächsen schaffen.
Nein, natürlich.
Also wir wollen schon wieder dahin, dass irgendwann, das ist auch meine persönliche Vision und Mission, aber sicherlich auch unsere gemeinsame in der Knappschmiede, wir wollen sicherlich wieder dahin, dass die Profimannschaft in einigen Jahren, dass, sagen wir mal, circa 10 Spieler wieder aus den eigenen Reihen kommen, wie wir es schon mal hatten. Naja, aber sind auch eben sehr viele Spieler abgeworben worden, die dem Verein dann aber oder verkauft worden, die dem Verein dann finanziell weitergeholfen haben, die uns aber trotzdem fehlen. Da sind ja jede Menge Spieler, so wie jetzt in den letzten Jahren auch Leroy Sané, Thilo Kehrer, jetzt Wes McKennie. Da haben wir natürlich schon an Geld gewonnen, aber an Substanz verloren. Also da, dass wir da des Weiteren unsere Aufgabe schon erfüllt haben und dem nachgekommen sind. Die andere Frage ist für mich, ich will dem nicht ausweichen, aber die ist für mich natürlich in relativ kurzer Zeit auch nicht so leicht zu beantworten.
Nein, das ist ja klar.
Also ich glaube schon, wenn du in so eine Krise gerätst, wenn du in solche Schwierigkeiten gerätst, dann entsteht das sicherlich nicht innerhalb von einem Monat, nicht innerhalb von einem Jahr. Das hat sich, wenn so ein Schiff so Schlagseite hat, das ist mal plakativ und in der Metapher, wenn ein Schiff so Schlagseite hat wie unseres, dann baut sich sowas sicherlich über Jahre auf. Und ich werde einen Teufel tun, das werdet ihr auch nicht von mir erwarten, da irgendeinen Namen zu nennen oder in die Vergangenheit zu gehen und nachzutreten. Aber wir haben natürlich schon jede Menge Trainer gehabt. Wir haben jede Menge Manager gehabt. Und es fehlt uns da sicherlich seit einigen Jahren, vielleicht auch dadurch, dass man im Misserfolg schnell unruhig wird. Du weißt es besser wie ich, wie unsere Branche ist, wie unsere Branche tickt, wie schnell man ungeduldig wird, dass kaum noch Zeit da ist, wirklich was aufzubauen, dass alles dem kurzfristigen Erfolg untergeordnet wird. Ja, und so ist es eben bei uns auch gewesen. Ne? Und wenn du dann einmal in so eine Schwere, wie wenn die Krise sich dann verschlimmert, ne? Und dann du auf einmal in so eine Situation gerätst, wo du ein Jahr nicht gewinnst,
ah, ja.
oder kaum noch ein Spiel gewinnst, dann geht das Selbstvertrauen so den Bach hinunter, dann entsteht eine negative Kettenreaktion, die scheinbar nicht aufzuhalten war. Ob sie aufzuhalten gewesen wäre, weiß ich nicht, das maße ich mir auch gar nicht an. Ja, denn ich sitze ja im gleichen Boot. Naja, aber das ist schon echt sehr, sehr komplex. Und da jetzt rauszukommen, ist die Aufgabe. Ne? Und ich bin jetzt keiner, bin jetzt nicht, ich habe jetzt also kein eingebautes Fehlersuchprogramm, ist auch nicht meine Aufgabe. Ich weiß sicherlich vieles, ich habe viele Ideen, viele Gedanken, bin aber auch mit dem Club im Austausch und versuche auch meinen Teil dazu beizutragen, dass wir für diesen fantastischen Club, ist ja nicht nur, ich bin ja nicht nur Angestellter, sondern auch Fan, aber wir haben 160.000 Mitglieder. Denen sind wir eine Menge schuldig, ne, dass wir da wieder in den nächsten Monaten und Jahren, möglichst schon in den nächsten Wochen, wieder in die richtige Richtung gehen.
Kann ich da in deiner Biografie noch mal kurz in einem dunklen Kapitel vermutlich sportlich zumindest graben? Denn wenn ich das richtig gesehen habe, bist du ja mit Schalke auch abgestiegen. Also was hat das damals in der Region gemacht und kann man das in Relation setzen zu dem, was heute passieren würde?
Naja gut, also einmal kein Problem, dass ihr das ansprecht. Das gehört ja auch zu meiner Biografie und zur Clubbiografie. Und ich glaube, ich kenne kein Unternehmen, aber ich kenne auch keinen Menschen, der linear permanent auf dem erfolgreichen Weg war und wo es keine Rückschläge gab. Das kann einen ja auch stark machen. Und hört sich jetzt auch wie eine Phrase an, dass diese Phrase unserem Club vielleicht, das war jetzt, vielleicht waren wir in einigen Jahren, es war wichtig, es war nötig. Aber im Moment sehe ich das nicht so. Aber zu der Frage, ja, damals, das ist schon traumatisch in unserem Club. Ne? Dieser Club mit so vielen Fans und Mitgliedern.
Welches Jahr war das?
War 81.
Das habe ich verdrängt. Also ihr habt das jetzt wieder. Ihr habt jetzt alte Wunden wieder auf.
Ja, aber ich meine, es ist ja schon spannend, weil die Region, das ist ja immer so eine Phrase, aber wenn man durch Gelsenkirchen fährt und es ist Spieltag, dann spürt man ja einfach, wie wichtig dieser Club irgendwie für Gelsenkirchen ist. Das ist einfach anders, als wenn du durch München oder durch Hamburg fährst. Das ist ein anderes Gefühl und ich glaube, dementsprechend ist so ein Abstieg wahrscheinlich auch anders gewesen.
Ja, definitiv. Also das war schon sehr traumatisch. Oder wenn du so viele Menschen im Stadion weinen siehst und weißt, wie viele andere dann noch weinen und sich dann wirklich hemmungslos schluchzen in den Armen liegen. Und du bist dann selber noch dabei. Also komischerweise war das meine beste Profisaison. Mit 10 geschossenen Toren. Also damals waren natürlich auch viele Dinge. Der Club war auch finanziell schon in der Schieflage. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber wir mussten auch damals wichtige Spiele abgeben. Klaus Fischer stand uns auch nicht so zur Verfügung. Der hatte damals, glaube ich, eine schwere Verletzung. Sonst wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, bei der Klasse von Klaus Fischer, da Torjäger zu sein in dem Jahr. Also da kam schon auch wie jetzt eine Menge zusammen.
Ist das vergleichbar, dass Schalke damals eigentlich auch eher ein Club war, wo man sagt, die können nicht absteigen, oder war das von Anfang an eher eine kipplige Saison?
Ja, es war von Anfang schon aufgrund schwieriger finanzieller Umstände und wichtiger Spieler, die wir abgeben mussten von vornherein, klar, dass es eine schwere Saison werden könnte. Aber der Gedanke Abstieg war in der Vorbereitung und zum Start der Saison eigentlich noch überhaupt kein Thema. Mhm. Aber es ist so ein bisschen, man kann es schon so ein bisschen vergleichen. Also finanziell damals auch unser Club nicht auf Rosen gebettet. Nochmal, wir mussten Spieler abgeben. Da ist der Vergleich schon da, ne? dass wir finanziell da nicht, dass es nicht zum Besten gestellt ist. Weiß ja auch jeder, wobei auch unser Verein noch Werte hat, ne, mit der Arena und weitere Werte sicherlich auch, in denen ich mich nicht so gut auskenne, aber auch jetzt haben wir wichtige Spieler aus finanziellen Gründen abgeben müssen. Wir hatten die Gründe kann ich nicht einschätzen. Wir haben eine riesen Verletztenmisere in dieser Saison. Also es gibt da sicherlich viele Parallelen, aber es ging ja damals, ja, ein gutes Ende könnte es ja nicht geben. Aber wir haben uns damals, ja, natürlich waren wir dann alle am Boden zerstört, ja, als das passiert ist. Das ist ja auch gar nicht gut zu machen, das ist ja auch gar nicht zu korrigieren, wenn du als Spieler mit dabei warst.
Naja, du kannst im nächsten Jahr wieder aufsteigen. Das hat ja dann funktioniert.
Ja, das war dann aber auch unsere Pflicht. Und da hat der Verein aber auch entsprechend die Möglichkeiten geschaffen. Und das müssen wir eben jetzt auch tun. Das ist ja alles andere als ein Selbstläufer. Die zweite Liga ist unglaublich schwierig. Und das ist uns damals dann schon, ich will nicht sagen mit Glanz und Gloria, aber relativ souverän gelungen, dann wieder in die erste Liga aufzusteigen. Damals, ich weiß auch gar nicht, wo die Assauer war, damals auch dabei. Ja, und es ist uns damals auf jeden Fall gelungen. Ich erinnere mich an Spieler wie Dragan Holzer, Norbert Jansson damals noch, die geholt wurden. Und um jetzt den Übertrag wieder zu finden in die Gegenwart. Das ist natürlich auch das, was wir jetzt brauchen werden und woran wir auch da gemeinsam mit Jochen und allen anderen daran arbeiten.
Ja, aber wie geht das jetzt auf, ihr könnt natürlich jetzt nicht sagen, die Karten auf den Tisch legen, aber ich stelle mir das so unfassbar schwer vor. Also was kann man überhaupt machen? Ihr könnt ja kaum eigentlich jetzt jemanden ansprechen oder macht man sich Pläne, wen man an.
Wenn wir das okay. nicht könnten, dann würde ich es nicht tun. Dann wäre okay. ich von vornherein nicht mit dem Boot gewesen. Und ich glaube, der Mike Lüsken oder der Peter Knebel auch nicht. Also wenn wir gefesselt und geknebelt wären, Wortspiel jetzt Peter Knebel, geknebelt wären, dann würden wir es nicht tun. Also da nur irgendwie Grüß August oder und Staffage zu machen, was nach außen hin gut aussieht, würden wir nicht tun. Aber das erwartet man von uns auch nicht.
Das okay. wird jetzt alles.
Das heißt, es gibt ganz konkrete Vorschläge von euch, wie ein Kader beispielsweise für die zweite Liga aussehen sollte.
Ohne jetzt ins
Detail zu gehen. Ja, die Vorarbeit ist ja schon da. Das ist ja, das darf ja in der Öffentlichkeit nicht so rüberkommen, als wenn Jochen und seine Leute da nicht gearbeitet hätten, nicht Vorarbeit geleistet hätten. Also da ist ja was da. Mhm. Und ich werde da nicht so in die Tiefe gehen, aber da ist ein Fundament da. Und das ist entstanden auch unter nicht ganz einfachen Umständen. Wenn man überlegt, was Jochen jetzt auch für eine Zeit und was für ein Jahr er hinter sich hat. Ja, aber das ist da und darauf kann man aufbauen. Und was uns jetzt gelingen muss, ist einfach auch die Fans dadurch, ja, zurückgewinnen ist schwierig, aber ihnen was glaubhaft darzustellen, dass sich was bewegt, dass wir dabei sind, ein Korsett aufzubauen für die zweite Liga, dass wir interne und externe Signale setzen, indem es uns gelingt. Wie schwer das ist, wissen wir. Und ob es uns gelingt, wissen wir auch nicht. Aber wir sind sehr positiv und sehr optimistisch gestimmt. Und da muss ich natürlich was darstellen, ja, wo ganz viele sagen, Mensch, den Weg gehen wir mit. Und diesen Weg muss man attraktiv gestalten. Schalke ist auch in der zweiten Liga immer noch eine Nummer, ist immer noch ein fantastischer Verein. Und das muss man darstellen. Und dazu müssen wir natürlich Signale setzen, intern und extern, indem der eine oder andere, die eine oder andere Korsettstange bleibt. Spieler, von denen wir überzeugt sind, dass sie bereit sind, diesen Weg mitzugehen, diesen neuen Weg. Ja, ja. Aber auch extern muss uns die eine oder andere Verpflichtung, da setze ich uns einfach auch mal unter Druck. Aber wir brauchen natürlich die Unterstützung des gesamten Clubs, der Entscheidungsträger, da wirklich, wirklich auch was zu schaffen. Und wir können jetzt nicht sagen, ja, ein Sportdirektor, der Verein bemüht sich sicherlich, den neuen Sportdirektor schnell zu verpflichten. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir warten jetzt auf Godot und warten und warten und warten, legen die Hände in den Schoß und legen dem hinterher so eine Liste vor, wenn der da ist. Und alles ist zu spät. Das werden wir nicht tun, denn dann würden wir unsere Aufgabe nicht sinnvoll erfüllen.
Das geht ja auch gar nicht anders. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den 19. August 1980 um 19.30 Uhr. Spielt Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 am Mückelbergstadion vor 21.800 Zuschauern. Günter Linn ist der Schiedsrichter. In der 27. Minute erzielt Lothar Matthäus das 1:0 für uns. In der 49. Minute erzielt Norbert Elgert das 1:1. Dann hat nochmal Harald Nickel und Steen Tichosen zwei Tore. Ist egal, wir haben 3:1 gewonnen. In der Mannschaft von Schalke damals, wir reden von dieser Saison, wo ihr ja nun herausgefunden habt, dass der Schalke mal abgestiegen ist. Norbert Nickbur oder Peter Sandhofe, Bernd Thiele, Rolf Rüssmann, Wilfried Geier, Wilson Czony, Michael Opitz, Harald Kügler, Kurt Jara, Uli Bittcher, Wolfram Wuttke, Norbert Elgert,
eingewechselt noch Thomas Kruse. Dietmar Danner, ist der von uns zu euch rüber damals? Jo, oder war der ausgeliehen? Oder wie war das?
Dietmar Danner ist damals, wir waren damals als wir waren richtig, richtig gute Kollegen, feiner Kerl. Ja. Richtig, richtig guter Fußballer auch. Wir hatten damals ein sehr, sehr gutes Verhältnis und einen engen Kontakt. Aber Ewald, jetzt mal was anderes. Du hast jetzt von einer Niederlage von uns gesprochen. Ich erinnere mich aber auch an einen Sieg, das könnt ihr besser recherchieren. 1-0 im Parkstadion, 60.000 Zuschauer.
Oh.
Wolfgang Kneipp im Tor, Norbert Elgert macht sein erstes Bundesliga-Tor. 1-0
für Schalke. Welches Jahr? Jahr vorher?
Nee, ich weiß das ja gar nicht mehr, aber es stimmt definitiv. Also in dem Spiel habe ich mein erstes Tor gemacht, der lange Kneipp war im Tor.
Ja, das muss wahrscheinlich die Saison davor, 79, 80 wahrscheinlich, da gucke ich mal eben schnell.
Ja, kannst du ja parallel noch schnell machen. Also, aus den Ausführungen haben wir raushören können, dass du in der Tat da also richtig mit involviert bist. Es gibt ja auch vielleicht noch ganz andere Lösungen. Ist das totaler Schwachsinn und naiv von außen zu denken, ja, der ist jetzt so lange dabei, wieso wird der denn jetzt nicht eigentlich mal Cheftrainer? Könnte auch passieren.
Ja, ich habe es gefunden, bevor Norbert antwortet, ein Jahr vorher, am 19. Januar 1980 um 15.30 Uhr. 60.000, hier steht 30.000. Oder hast du öfters 1-0 gegen uns gewonnen? 1-0 Norbert Elgert.
Was denn? Dann ist das ein Druckfehler.
Ah, ein Druckfehler, meine ich
nicht. Gegen Borussia Mönchengladbach, Ewald.
Das glaube ich auch.
Ich glaube auch nicht.
Halte ich für unmöglich.
Ja, aber guck mal.
Wir hatten ja schon in der zweiten Liga 45.000 gegen Bayreuth.
Ja. Schau mal, Norbert Niekburg bei uns im Tor, bei euch im Tor, bei uns Wolfgang Kneipp, dann Bernd Thiele, Rolf Bussmann, Helmut Kremers, Klaus Fichtel, Manfred Drechsler, Uli Bittcher, Wilfried Berkemeier, Klaus Fischer, Norbert Elgert, Rüdiger Abramczyk. Sensationsaufstellung. Bei uns Frank Schäffer, Norbert Ringels, Hans Klinkhammer, Winfried Schäfer, Carsten Nielsen, Lothar Matthäus, Christian Kulig, Harald Nickel, Ewald Lieden, Kalle Delhaie. Wahnsinn. Also, das sind natürlich Zeiten. Komm, lass uns das jetzt.
Die jünger als 50 sind, haben gerade eben gar nichts mehr verstanden. Aber egal. Du hast jetzt diese Frage aus alter Verbundenheit torpediert. Ich stelle sie auch nicht nochmal, weil Norbert ja noch weiß, was er dazu sagen wird. Nämlich, dass das kein Thema für ihn ist, nehme ich an.
Achso, ja, Trainer zu werden.
Nee, wir können über alles sprechen. Das werde ich auch häufig gefragt. Und es gab ja auch schon das eine oder andere Mal die Möglichkeit. Und wenn ich hätte unbedingt Bundesliga-Trainer werden wollen, dann wäre das sicherlich irgendwann auch mal geschehen. Mhm. Aber du musst es fühlen, du musst es unbedingt wollen, nur dann passiert es auch. Und für mich war es immer so, ja, das hört sich jetzt sehr edel an, weil das ist ja weder besser noch schlechter, weil das ist auch eine ganz tolle Sache, wenn einer sagt, mein ganz großes Ziel ist, im allerobersten Bereich zu arbeiten, Bundesliga-Trainer zu werden. Das ist ja nicht weniger edel, als wenn ich sage, ich bin Ausbilder. Mhm. Aber ich bin mit Leib und Seele Ausbilder und wie soll ich's formulieren? Ich sag mal so, der Mensch wird nur etwas durch die Aufgabe, die er zu der Sein macht. Und ich persönlich habe für mich immer so ein bisschen mehr darin gesehen, auszubilden und jungen Menschen dabei zu helfen, Wünsche, Ziele und Träume zu verwirklichen. Da gehe ich total drin auf und ja, das ist mein Dingen. Also ich bin Leib und Seele Coach, Trainer, Menschenführer, wenn man so sagen darf.
Ja, das hat ja auch ganz gut funktioniert, wenn man sich die ganzen Namen nochmal vor Augen führt. Vielleicht können wir da auch mal, weil das ist immer auch unser Thema, so die Qualität im Nachwuchs, die herausragenden Talente. Wenn man sich jetzt die letzten 1, 2, 3 Jahre anguckt, ist es schon so, dass es schwerer geworden ist, wirklich Jungs an die Bundesliga ranzuführen? Ist es weniger geworden von den ganz herausragenden Spielern?
Ja, es gibt auch da immer wieder Zyklen, Jahrgänge, also es geht natürlich sehr tief. Es hat sich natürlich gesellschaftlich extrem viel in Europa insgesamt, aber natürlich auch insbesondere in Deutschland verändert durch die vielen Möglichkeiten, durch andere Sportarten, durch Internet, Social Media, PlayStation und all diese Dinge. Die Möglichkeiten vielfältiger geworden und dadurch gibt es natürlich eindeutig weniger Kinder, die Fußball spielen, die vor allen Dingen so früh anfangen, Fußball zu spielen, dass sie relativ schnell auf diese berühmten von Malcolm Gladwell, glaube ich, untersuchten 10.000 Stunden kommen, die du brauchst, um in irgendeiner Sache auch im Fußball so richtig, richtig gut zu werden.
Mhm.
Weil das würde sehr tief gehen, da könnten wir, glaube ich, Stunden für brauchen, aber es gibt sie immer noch.
Die Frage, die ich mir halt stelle, ist jetzt ganz konkret auf das Beispiel gesprochen. Du wirst ja auch in deine U19 gucken und dann fragen und dich fragen und Fragen beantworten müssen. Ja, sind da jetzt 1, 2, 3, die wir vielleicht schon für die zweite Liga zumindest mit in den Kader bringen können oder nicht? Jetzt nur mal so.
Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also wir hatten jetzt, egal aus welchen Gründen, 2, 3 Jahre auch mal so ein bisschen Loch bei uns. Das ist inzwischen korrigiert. Wir haben aber auch in der Phase trotzdem Spieler rausgebracht, aber wir sind inzwischen da wieder auf einem sehr guten Weg. Und egal ob erste Liga oder im zweiten Jahr oder zweite Liga, glaube ich schon, dass wir Spieler aus der jetzigen A-Jugend demnächst und demnächst im Kader sehen werden. Und danach werden wir das sicherlich auch weiter sehr erfolgreich fortsetzen. Denn das ist auch uns jetzt wieder gelungen. Daran sieht man auch, dass Schalke immer noch einen Namen hat, dass Schalke immer noch auch für junge Spieler attraktiv ist, ohne die Namen jetzt zu nennen. Das wird sicherlich demnächst auch mal öffentlich werden. Wirklich auch junge Nationalspieler, hoffnungsvolle Nationalspieler zu verpflichten, die gerne zu uns kommen, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Also wir haben jetzt für die neue Saison drei Jungs verpflichtet.
Für die U19 oder?
Für die U19, ja. Die gerne zu uns kommen, auf die wir uns auch sehr freuen. Aber wir haben auch Jungs in den eigenen Reihen. Wir haben auch starke Mannschaften darunter wieder, sodass ich der festen Überzeugung bin, dass uns das gelingt. Schwer genug, aber wir werden das schaffen, dass in den nächsten 1, 2 Jahren wieder 7, 8 Jungs aus den eigenen Reihen, aber auch Jungs, die eine Rolle spielen können. Wir sind ja keine Quotenjäger, darum geht's ja nicht.
Also Norbert, dass eure Knappenschmiede ein Erfolgsmodell ist, das ist ja nun allseits bekannt und wir brauchen jetzt die ganzen Namen nicht noch aufzuzählen, die in all den Jahren hochgekommen sind. Und ich wollte eigentlich gar nicht so sehr auf die Aktualität, dass ihr da wieder Leute habt, die in die Nähe. Jetzt sind ja auch schon wieder eine ganze Reihe von Leuten dabei. Und dass die nicht alle schon mit 11 Jahren bei euch waren und ihr sie ganz alleine großgezogen habt, das ist auch klar. Aber so ein Feinschliff, und selbst wenn nur einer 1 Jahr oder 2 Jahre da ist, es gibt ja auch viele Wechsel im Nachwuchsbereich. Mir geht es eigentlich eher darum zu fragen, wo ist denn generell unsere Ausbildungsqualität. Was müssen wir denn eigentlich tun, damit unser Nachwuchsmodell bundesweit, nicht nur auf Schalke, ein Erfolgsmodell wird? Wir haben uns ja vor 2 Tagen im Vorgespräch, da haben wir uns schon zu viel ausgequatscht, weil ich habe mich so darauf gefreut und dann sprudelt das natürlich raus. Ich habe dann so provokativ gesagt, was ich hier auch schon öfters gesagt habe, wieso und auch anderen Leuten die Frage gestellt, wieso müssen wir uns unsere besten Innenverteidiger aus Frankreich holen, unsere besten Außenstürmer aus England und irgendwelche Persönlichkeiten und gestandene Leute aus Österreich hier rüberholen. Du hast zwar mit Recht gesagt, es sind immer weniger Spieler, die bei diesem gigantischen Angebot und bei den Veränderungen in der Gesellschaft sich auf Fußball konzentrieren. Aber dieses Angebot gibt es in anderen Ländern auch. Für mich stellt sich also die Frage bei den vielen Nachwuchsleistungszentren, was machen wir denn hier? Wie viele Top-Spieler oder warum schaffen wir es nicht, so viele Top-Spieler auszubilden und zu richtigen nationalen und auch internationalen Persönlichkeiten zu machen, wie das offensichtlich woanders auch der Fall ist? Oder sehe ich das grundsätzlich falsch, weil das auch nur eine selektive Wahrnehmung ist?
Nee, das ist also sicherlich so, dass das auch eine Menge falsch gelaufen ist. Wir hatten ja schon mal vor 10, 15 Jahren gewisse Rückstände, so sagen wir mal, im taktischen Bereich, die dann aber aufgeholt wurden, sodass wir dann irgendwann auch in der Ausbildung wieder zu den Weltbesten gehörten. Aber ich habe auch nur, ich sag mal so, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber so ein paar Ansätze, die habe ich schon. Ich glaube, wir Deutsche, wir haben unsere Vorteile, aber wir haben auch den einen oder anderen Nachteil. Wir sind häufig, wir bestreben zu sehr nach Perfektion. Wir sollten mehr nach Exzellenz streben. Also wenn du alles perfekt machen willst, verkrampfst du natürlich auch schnell. Ich glaube, wir haben mit den Zertifizierungen damals, die ja gut gedacht waren, von der DFL auch, das war eine gute Idee, die Zertifizierung. Das heißt, im Grunde genommen haben alle Vereine nach diesen drei Sternen gelächzt. Mhm. Also die Leistungszentren, erste, zweite, dritte Liga, die Vereine wurden alle 2 bis 3 Jahre, meine ich, zertifiziert, benotet. Und dabei ist, glaube ich, das hat sehr, sehr stark zu einer Vereinheitlichung und zu einer Vermassung im Nachwuchsfußball geführt und zum gewissen Einheitsbrei so ein bisschen. So der ganze Ablauf hat mir damals schon nicht gefallen, weil alle Vereine haben danach gelächelt, so wie bei den Köchen, glaube ich, der Michelin, danach gelächelt, die Kriterien zu erfüllen. Alle haben danach gestrebt, diesen Katalog zu erfüllen. Das hat auch dazu geführt, gleichzeitig noch dazu geführt damals, dass wir im deutschen Fußball, ja, ich sage immer simple beats complex, dass im deutschen Nachwuchsfußball ja, so Dinge wie Spielidee und Matchplan viel zu sehr im Vordergrund stand. Dabei, Eva, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dabei wurden die Fundamentals, die Basics unglaublich stark vernachlässigt. Natürlich ist die Spielidee wichtig. Aber wenn ich die ganze Woche mit Kindern und Jugendlichen am Matchplan arbeite, nur um das nächste Spiel gewinnen zu wollen, vernachlässigen wir automatisch den Prozess, die Basisarbeit, Technik, Spielintelligenz, Kreativität. All dieser ganze Mist, der natürlich wichtig ist, kommt zu kurz. Und um erfolgreich zu sein, aber wem sage ich das, musst du gar nichts Außergewöhnliches machen. Du musst einfach nur die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich gut machen. Videoanalyse, alles super, super wichtig. Aber zu viel Analyse, gerade mit Kindern und Jugendlichen, kann auch zu Paralyse führen. Und so weiter. Wir haben die Kinder vielleicht viel zu sehr in Ketten gelegt. Wir haben so Dinge, wenn ich von den Basics spreche, defensive, offensive Basics, 1 gegen 1 und sowas, vernachlässigt. Und viele Dinge mehr. Das sind ja auch nur ein paar Ansätze. Und wir haben, wenn du versuchst, Spielsysteme in Kinder reinzuprügeln. Wir haben viel zu viele Vorgaben gemacht. Wenn der Gegner das macht, dann machen wir das. Ihnen viel zu viele Entscheidungen abgenommen, Kreativität unterdrückt. Bei mir in der Mannschaft ging's und geht's auf. Wir haben auch unsere Eckpfeiler und Prinzipien, aber du musst die Spieler auch selber Lösungen finden lassen, Entscheidungen treffen lassen und so weiter. Also da kann ich stundenlang drüber reden. Da ist sicherlich viel falsch gemacht worden, weil Fußball ist geordnetes Chaos, aber man kann da eben gerade bei Kindern und Jugendlichen nicht alles vorgeben.
Ist das denn auf Schalke ganz konkret, hast du das auch so wahrgenommen dann in den letzten Jahren, dass das in keine Ahnung, schon bei 10-, 11-Jährigen einfach auch too much war?
Ja, phasenweise schon. Aber ich will phasenweise schon, aber wir haben natürlich bei uns intern häufig auch über diese Dinge gesprochen und wir sind da, glaube ich, schon, sagen wir mal, sportliche Leitung, Direktion und so weiter und Trainer betrifft schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich halte mich dann auch nicht raus, wenn ich da irgendwo einen Verbesserungsvorschlag habe. Ich lerne ja selbst noch jeden Tag durch Kollegen dazu. Mhm. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man es vorlebt. Und jetzt sage ich nicht, dass wir alles anders gemacht haben. Aber dass diese Dinge, ist doch selbstverständlich. Das ist dieser ganzheitliche Ansatz. Ich glaube auch, dass wir inzwischen viel zu sehr segmentieren. Du kannst doch nicht Technik von Taktik trennen. Du kannst, weil du brauchst, du brauchst für jede taktische Entscheidung eine technische Ausführung. Ja, und du brauchst auch natürlich die Athletik da drin und die mentale Komponente. Ne, und wenn man mich immer wieder fragt, ja, was ist denn für so ein Jungs, was ist denn wichtig? Ja, dann sehe ich das ganzheitlich. Ne, der muss das, ich komme jetzt zu sehr ins Rollen, hoffe ich nicht.
Nee, das passt schon. Das ist
ganz easy. Da wird der Ewald ja ähnlich sehen. Der muss das Spielgerät in erster Linie beherrschen und der Raumgegner Zeitdruck. Ja, wenn du das Ding nicht beherrschst, beherrscht der Ball dich. Du
brauchst extrem. Also wir haben. Genau so ist das. Also du sprichst mir aus der Seele, Norbert. Also wir haben, wenn man den Fußball beobachtet, du machst das natürlich mehr in deinem Jugendbereich, natürlich siehst du jetzt auch alles andere, aber du siehst die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen täglich, du bist der absolute Experte. Wir beobachten jetzt die letzten 2 Jahre regelmäßig jedes Spiel an den Wochenenden und mir fallen so viele Fehler auf, wo ich denke, ich meine, vielleicht beschäftige ich mich auch im Laufe der Jahre intensiver mit Fußball, als ich es als Spieler selber getan habe. getan habe, wo ich auch noch viele andere Sachen nebenher gemacht habe. Aber als Trainer schon habe ich mich so intensiv damit auseinandergesetzt. Und es geht ja auch nicht darum, jetzt andere zu kritisieren, aber ich habe mich immer gefragt. Nein, darum geht's ja auch gar nicht, sondern es geht immer darum, den richtigen Weg zu finden. Aber ich bin ja nie im Jugendbereich. Ich war mal in Duisburg, am Beginn meiner Karriere war ich mal sportlicher Leiter, auch wo ich da die Amateurmannschaft trainiert habe, den Nachwuchsbereich kurz mal ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr mitgeleitet habe. Aber das reicht ja nicht aus, um fundamentale Einsichten zu gewinnen, sondern ich bin dann Profitrainer geworden. Nur wenn ich jetzt im Laufe der Jahre mir anschaue, was für Spieler, mit was für Spielern habe ich es zu tun gehabt? Welche technischen Defizite haben sie oft gehabt? Dass sie noch nicht mal mehr mit dem linken Fuß vernünftig spielen können. Kopfballspiel, das habe ich gehasst als Spieler. Aber früher hattest du immer 5, 6 Kopfballspezialisten in der Mannschaft. Heute fragst du dich, wer kann überhaupt noch Kopfball? Zweikampfverhalten, wo ich dann denke, wenn ich mir ein Bundesligaspiel angucke, was ist denn das für ein Zweikampfverhalten? Was ist das für ein Stellungsspiel? Diese Fundamente.
Entschuldige, wenn ich da reingrete, aber du musst es eben mit ihnen, diese Basics eben üben und trainieren.
Ja, also, das meine ich damit.
Wissen ist wenig, können wir es nicht. Also,
Die
Kopfballtechnik in Deutschland ist ein Desaster und das 1 gegen 1 ist ein Desaster. Und wenn du in den Basics, wie du es gerade sagst, nicht gut bist, dann kannst du doch die anderen Dinge verschieben, Prinzipien der Fehlerkette nun mal vergessen.
Danke. So, und das meine ich damit. Wir schütten immer das Kind mit dem Bade aus. Es ist völlig klar, dass wir taktisch hinter der Musik hergelaufen sind, als in England, Schweden, Skandinavien die Leute schon jahrelang mit der Viererkette gespielt haben, dann haben wir unsere Leute noch mit Libero und Mandekan auf den Platz geschickt. Verstehe ich alles. Und wir haben, du hast es ja auch mit Recht gesagt, wir haben aufgeholt, wir haben diese taktischen Dinge integriert in unser Ausbildungssystem, aber ich glaube, dass wir komplett übers Ziel hinausgeschossen sind. Ich habe so viel... So, als Trainer habe ich auch immer mit Jugendtrainern zu tun gehabt und ich habe mit vielen gesprochen. Ich habe viele Jugendtrainer, die zu mir sagen, ich bin mehr am Zertifizieren, am Dokumentieren von Trainingseinheiten, als dass ich selber trainiere.
Die Jugendtrainer tun mir leid, den Scheiß mache ich gar nicht mit.
So.
Ich kann mir das erlauben, weil das nimmt dir all deine Energie, die du für Menschen brauchst. In erster Linie trainieren wir Menschen und nicht Fußballspieler. Ja, die jungen Trainer kommen häufig auf den Platz aus 1000 Sitzungen heraus. Die sitzen ein bisschen in der Nacht, um zu dokumentieren. Alles nicht ganz unwichtig, aber das kann ich auch aus viel, viel kleiner fahren. Und wir müssen wieder lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Ja, das ist einfach, das ist viel einfacher, als es wird so kompliziert gemacht. Ja, aber ich sehe die Bundesliga, ja auch permanent. Da denke ich auch, natürlich haben wir aufgeholt im taktischen Bereich. Natürlich war das auch wichtig. Ja, aber es ist mir inzwischen viel zu sehr ein Trainerspiel geworden. Wir Coaches, wir Trainer, natürlich sind wir wichtig. Wir sollten uns nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Aber für mich ist es immer noch ein Spielerspiel. Und ich höre einen Bundesliga-Trainer, der auch mal bei uns war. Ja, ich muss jetzt. Der hat mal gesagt, ich muss jetzt im nächsten Spiel den und den Trainer auscoachen.
Naja. Also das nimmt absolut Überhand, muss man sagen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sag noch mal ganz, das habe ich nicht verstanden. Was war mit Auscoachen? Ich habe
einen Bundesliga-Trainer bei uns, den Namen nenne ich jetzt nicht, in den letzten Jahren, der sagte, ich muss jetzt in dem und dem Spiel gegen einen relativ berühmten Trainer, den muss ich auscoachen.
Was soll das heißen? Dass er besser coacht als der andere?
Ja, genau. Wenn das Spiel gewonnen wird, dann hat er ihn ausgecoacht. Und ich bin der Meinung, das ist doch immer noch ein Spielerspiel. Wir Trainer sind wichtig, aber wir sollten uns nicht so in den Vordergrund stellen, dass wir den anderen Trainer auscoachen. Das sind Nuancen, das ist ein Mosaik. Wir tragen dazu was dabei, aber letztendlich. Also ich habe festgestellt, ich habe mal recherchiert, meine ganzen Trainerjahre. Und ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich geht, ich vermute ja, ich habe nicht ein einziges Tor selber geschossen und nicht mal eins vorbereitet. Meine Frau lacht hier aus dem Hintergrund, die liegt ja mit ihrem Fuß kaputt auf der Couch.
Ja, das ist genau, weißt du, man kann auch mit diesen Bildern kann man das viel besser illustrieren, als ich. als ich schon die erste Mannschaft von Duisburg trainiert habe, da bin ich nochmal in die Amateurmannschaft eingesprungen, weil dort damals Heinz Werder, das war unser sportlicher Leiter, der war auch Trainer der Amateurmannschaft.
Kenn ich.
Ja. Den Heinz kennst du vielleicht noch, ein toller Mann, Nationaltrainer der DDR gewesen, bis heute kenne ich ihn sehr gut. Und da hat er mich gefragt und da bin ich eingesprungen. Das war mein einziges Spiel als Trainer. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, ob ich da ein Tor geschossen habe. Aber das war nicht, da war ich nicht Trainer der Mannschaft, sondern bin als Trainer einer anderen Mannschaft eingesprungen. Also es ist, für mich ist das, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Du hast es gerade gesagt, es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern es geht darum, Dinge zu verändern.
Da würde mich noch mal eine Sache interessieren, wenn wir gerade bei jungen Trainern sind, vielleicht auch bei den berühmten Laptop-Trainern, wie sie ja dann so plakativ genannt werden. Du hast noch nicht eine einzige dieser Formulierungen benutzt in unserem jetzt fast schon einstündigen Gespräch. Was denkst du, wenn du diese Trainer sprechen hörst nach Spielen? Nervt dich das oder sagst du dir?
Nein, eigentlich nicht. Es ist ja auch wichtig, dass sie auch Unterstützung bekommen Es ist wichtig, dass wir Trainer auch lernen. Das sind ja alles auch junge Burschen, dass wir lernen, unsere Spieler auch mit diesen Termina nicht zu überfrachten. Also ich kann ja auch implizit und explizit sagen und ich kann auch diametral abgebender Sechser sagen, und man kann es aber auch anders formulieren.
Die Frage ist halt, was bringt das? Also wen wollen die damit überzeugen? Das frage ich mich immer. Was soll das?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, für mich jetzt als ein bisschen erfahrener Trainer, älterer Trainer, dass man sich mit diesen Dingen natürlich auch beschäftigt, dass man diese Begriffe auch kennt, aber ich auch da halt sollten wir es so einfach wie möglich halten. Aber wir müssen unseren Spielern nicht ständig zeigen, wie viel Ahnung wir haben, wie viel wir wissen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass die Dinge verständlich rüberkommen und hinterher dann eben auch, ja, dass die Mannschaft was davon hat. Wir haben zu viele von diesen Dingen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Man sollte den jungen Trainern dann auch, ich denke, das machen die Ausbilder auch, da will ich auch keinem zu nahe treten, dann vermitteln, also auch den Spielern in der Vermittlung die Dinge so einfach wie möglich rüberzubringen auch. Aber da bin ich natürlich bei euch. Man muss es nicht so formulieren. Ich glaube, ich sage dann immer wieder, simple beats complex, aber der Erfolg liegt eher in der Einfachheit. Das heißt aber nicht, dass wir Trainer uns nicht mit der Komplexität des Spiels bis in die Tiefe dann auch auseinandersetzen.
Das ist ja, es ist aber, wir sind jetzt an einem wichtigen Punkt. Also für mich ist jetzt nicht die Frage, wie muss ich als Trainer sprechen. Ich meine, es gibt diese Beispiele, wir brauchen jetzt nicht drüber zu reden. Der arme Robert Klaus von Nürnberg, der ist jetzt mal bei einer Pressekonferenz erwischt worden nach dem Spiel gegen St. Pauli, wie er dort ein paar wirklich elaborierte sprachliche Konstruktionen wirklich unfallfrei, wunderbar zum Besten gegeben hat, wo dann sich alle darüber totlachen. Okay. Es war sehr schräg. Fußball ist eine komplexe Angelegenheit und das ist manchmal auch nicht einfach, es einfach auszudrücken. Aber die Jungs werden ja in so eine Richtung gedrängt. Und dieses, was du eben gesagt hast, das ist ein Spielerspiel. Die Frage ist nur, wenn ich Leute, das ist ein Thema, was ich kann ich auch jungen Trainern nicht ersparen, wenn ich Trainer mit Ende 20 in die erste Bundesliga stellen zu müssen oder Anfang 30, dann stimmt irgendetwas nicht für mich. Dann geht das nur auf eine Art und Weise, wo ich mich frage, welche Erfahrungen soll denn so jemand noch gesammelt haben? Spielt das überhaupt keine Rolle mehr, dass man mal selber Fußball gespielt hat?
Naja gut, es gibt schon Ausnahmen auch, ne? Also wenn wir zum Beispiel an Ole Werner denken.
Lass mich das mal bitte sagen, Michael. Es geht grundsätzlich darum, wo wollen wir denn hin mit dem Fußball? Und diese jungen Trainer, die werden so schnell nach oben gehoben und sie machen ja auch Erfahrungen. Ich glaube, dass sie die Erfahrung machen, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich mich präsentiere, sprachlich, eine solche Sprache, die entwickelt sich ja nicht von alleine. Es ist ja nicht so, dass plötzlich einer anfängt, diese Begriffe von alleine sich auszudenken, sondern das ist ja eine Entwicklung, so wie viele Dinge sich entwickeln. Und wenn so etwas belohnt wird, dann heißt das ja, dass wir in einem System sind, wo diese Art und Weise auch in der Trainerausbildung offensichtlich an Spieler heranzutreten und Dinge zu erklären, offensichtlich als normal angesehen werden. für mich, wie du es eben gesagt hast, Einfachheit schlägt Komplexität. Wie will ich, wenn ich ein ganzes System nur dokumentiere und zertifiziere, ich kann ein persönliches Gespräch mit einem Spieler nicht zertifizieren. Dazu brauche ich menschliche Reife, dazu brauche ich Charakterstärke, dazu brauche ich das Gefühl, erreiche ich den anderen? Bin ich in der Lage, vernünftig zu kommunizieren? Versteht er mich? Verstehe ich ihn auch? Lasse ich ihn überhaupt zu Wort kommen? Da sind so viele komplexe Bereiche, die du als erfahrener Trainer, und da gehe ich 100% von aus, wenn ich brauche nur mit dir reden, ich brauche dich nur reden hören, dann weiß ich, dass du das machst. So, die Frage ist für mich, wenn ich mit 30 Jahren schon, wenn ich da schon drohe, Bundesliga-Trainer zu werden, was muss ich vorher schon alles gemacht haben, damit ich ganz schnell erfolgreich bin? Diese ganze Entwicklung ist für mich ungesund und am Ende des Tages haben wir Spieler, da kommen nicht die Spieler bei raus, die ich mir vorstelle. Nicht nur die Trainer nicht, sondern auch die Spieler nicht, die ich mir vorstelle. Deswegen habe ich es ja eben gesagt. Wieso haben wir, wenn ich einen österreichischen Spieler sehe, toll ausgebildete Spieler, die stehen da wie eine Persönlichkeit. Manche von unseren jungen Nachwuchsspielern, die höre ich überhaupt nicht. Die entweder werden sie nicht gefragt oder sie sind nicht bereit zu irgendwelchen Äußerungen oder mir fehlt diese Persönlichkeitsentwicklung. Denn das ist genauso wichtig. Wie soll ich es sagen? Also Persönlichkeit, Selbstvertrauen, Charakterstärke, diese Werte den Spielern zu vermitteln, ist für mich noch viel wichtiger als jeder taktische Scheiß, abgesehen von den Basics, von die natürlich da sein müssen, wie Technik und die grundlegenden Verständnisse des Fußballs. Ich muss das einfach loswerden. Ich kann das nicht mehr ertragen, das zu sehen. Es tut mir leid.
Hör ich dir ja auch gerne zu, weil du mir da auch aus dem Herzen sprichst. Aber gerade zunächst mal zu den Trainern. Ist es sicherlich so, wie Michael gerade sagte auch, ne, dass es gibt Ausnahmen, ne, wie Nagelsmann zum Beispiel, Julia kenne ich jetzt schon eine Ewigkeit, aber das ist dann auch schon jemand, der sehr früh Trainer wurde, ne, der schon seine ureigenen Lebenserfahrungen gemacht hat, denn ohne Erfahrung geht da ja nichts. Ja, der sehr früh auch dann schon Assistenztrainer war in Hoffenheim und das sind Ausnahmen, aber im Allgemeinen wollen die jungen Trainer zu schnell ganz nach oben. Denn ich glaube, auch ein Trainer, also wenn du als Fußballer, sagen wir mal, 10.000 Stunden, 10 Jahre brauchst, dann brauchst du sicherlich als Trainer auch eine gewisse Anzahl an Jahren, um Erfahrung zu sammeln, um durch Situationen, um durch Schwierigkeiten durchzugehen. Und alle wollen natürlich schnell nach oben, weil, weiß ja auch jeder, im Fußball geht es sehr stark, da schließe ich mich ja nicht aus, um Geltung, Anerkennung, um Macht und du hast Status in der Gesellschaft, es wird sehr, sehr viel Geld verdient. Und da ist sicherlich auch ein Problem, dass häufig alle ganz nach oben wollen, weil die Wertschätzung im Jugendbereich, das heißt dann häufig so abwertend Jugendtrainer immer. Mhm. Das jetzt, ich finde den Begriff Ausbilder auch für Jugendtrainer viel besser. Oder Coaches, die Wertschätzung, sagen wir mal, allgemein, aber auch finanziell ist nach wie vor relativ gering. Deswegen gibt es viele Gründe, dass viele viel zu schnell nach oben kommen, auch nach oben wollen und sich zu wenige dazu bekennen, vielleicht auch mal, das ist in Holland sogar anders. Ja, da sind ganz viele Ex-Profis, ich habe jetzt Ruud van Nistelrooy kennengelernt, der macht da die A-Jugend. Ja. Dem haben sie, glaube ich, auch schon angeboten. Der hat gesagt, nee, ich bin noch nicht so weit. Ruud van Nistelrooy. Ja. Eine unglaubliche Persönlichkeit mit einer Strahlkraft, wenn du mit dem beim Kaffee zusammensitzt, der sagt, ich brauche noch ein paar Jahre in der Ausbildung. Ja, und da sind wir zu schnell, schmeißen sie auch zu schnell rein, sie werden dann unglaublich schnell verbrannt, werden dann hinterher nie wieder gesehen.
Und was Eva aber sagt, warum lassen ist, Norbert, warum lassen wir das denn zu? Das ist doch wir sind Bundesliga-Vereine, wieso lassen wir das zu? Dann muss ich mich fragen, wer steht an der Spitze von Bundesliga-Vereinen, um zuzulassen, dass junge Trainer so schnell wie möglich in den Seniorenbereich wollen, nach oben. Warum suche ich mir nicht, warum bist du bei Schalke im Nachwuchsbereich? Du hast dich zu einem absoluten Top-Experten entwickelt und ich hoffe mal, dass sie dich auch vernünftig bezahlt haben. Wenn ich die Ausbildung verbessern will, dann geht das nur über Spezialisten, nicht über Leute, 100%. Die 2-3 Jahre mal... Was?
100%.
Ja, dann es geht nur über Spezialisten.
Nicht so viele Alleskönner, Generalisten. Und wenn du dich aber auf eine Sache fokussierst
und lernst,
die zu beherrschen, dann bist du ein Spezialist. Aber wenn du alles können willst, dann machst du alles nur, wenn ich 4 Sachen gleichzeitig top beherrschen will, geht nicht. Dann bleibe ich lebenslang Anfänger.
Wir haben früher... Ja, aber es ist richtig. Denk mal früher, die Top-Trainer von Ajax Amsterdam, die waren 10 Jahre Jugendtrainer. Ob ein Van Gaal, ob es ein Cor Adrianse war, ob es in Frankreich war, als die angefangen haben mit dem Centre de Formation, da waren gestandene Jugendtrainer, die 10, 15 Jahre da Trainer waren und dann wurden die Profitrainer. Bei uns wirst du nach ein paar Jahren Bundesliga-Trainer und dann wundern sie sich, warum das nicht funktioniert. Es kann nicht funktionieren, weil die Lebenserfahrung nicht da ist und weil die Zeit nicht da ist, die ich für so etwas brauche, um Menschen zu führen. Es geht doch nicht nur um irgendeine neue taktische Sau durchs Dorf zu treiben, um zu zeigen, wie gut ich drauf bin. Da will ich den Trainern gar keinen Vorwurf machen. Für mich stellt sich die Frage, wieso lasse ich das zu? Wieso sorge ich nicht dafür, als ein vernünftiger Bundesliga-Verein, dass ich Top-Leute im Nachwuchsbereich habe, die dort auch bleiben und die nicht alle 5 Minuten, vielleicht nur nach 10 Jahren oder 15 Jahren da rausgehen. Aber bis dahin habe ich mir die nächsten schon wieder aufgebaut, sodass mal eine Kontinuität da ist. Denn diese Erfahrung, die Leute nach ein paar Jahren sammeln, das geht alles sofort wieder verloren, um dann nicht top vorbereitet Leute, die gleichaltrig sind wie ich, zu betreuen und möglichst gegen den Abstieg zu kämpfen. Das ist für mich lächerlich. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Und da frage ich mich, wo sind auch wir Trainer? Wo die vielen Trainer, die über Jahre hinweg Erfahrung im Profifußball gesammelt haben, die werden bei sowas überhaupt nicht gefragt. Nicht bei der Taskforce jetzt, wo die, das muss ich auch noch kurz sagen, bei der Taskforce, wo die DFL da 100 Experten für die Zukunft des Profifußballs, da sitzt nicht ein Trainer dabei. Das ist lächerlich, ist das. Lächerlich.
Also mir ist in dem Zusammenhang Ewald ein Gespräch geführt worden, auch mit, das muss ich schon sagen, mit dem Chefausbilder Michael Schönwald. Wir kennen uns gut und ich schätze ihn auch fachlich und menschlich. Ein Gespräch geführt worden, länger gesprochen auch, aber als es dann letztendlich zur Entscheidung später kam, dann habe ich auch von, jetzt gar keinen Vorwurf in seine Richtung, da habe ich auch von keinem mehr was gehört. Dann bekommst du irgendwann Konzepte vorgelegt, wo du dann auch sagst, boah, mein lieber Schwan, die sind dermaßen verändernd und tiefgreifend und weitgreifend und Veränderungen gehören dazu. Aber die dürfen dann zum Beispiel nicht dazu führen, wir wollen Wettkämpfe erziehen und schalten teilweise Wettkampf ab, das widerspricht sich irgendwo. Wir können auch den Kindern nicht den Druck nehmen, indem wir Ergebnisse abschaffen und so weiter. Aber gut,
das ist eine andere. Also Moment mal, Norbert, ganz kurz. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Ich habe jetzt eben von der Taskforce Profifußball gesprochen. Du sprichst auch, jetzt, glaube ich,
das hört ja alles zusammen irgendwie.
Ja gut, aber das ist ja ein anderes Thema. Da geht es ja darum, dass Diskussionen innerhalb des DFBs sind, wie der Jugendfußball demnächst organisiert werden soll, richtig? Und so mit Abschaffung von Ligen, um nicht, so wie nach englischem Vorbild, wo die seit 13 Jahren schon nur noch die U19 und die U23 um Punkte spielen, alle anderen konzentrieren sich auf die Ausbildung. Darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber willst du mir jetzt sagen, dass du nicht ein Teil dieser Diskussion bist, was für Vorschläge wieder, da sind ja Vorschläge im Raum, da sind ja Vorschläge, wo die Leute, dann rufen die mich an in den Medien, ich sollte etwas dazu sagen. Sag doch mal dieses, sag doch mal, ja, ich sag, ich bin kein Spezialist dafür. Da gibt es, willst du mir sagen, dass du da nicht ein Teil der Gruppe warst, die diese Vorschläge erarbeitet haben?
Nein, definitiv nicht. Also sind ja mehrere hundert, sind ja ganz viele Leute gefragt worden. Ne? Davon war ich sicherlich einer. Ne? Aber danach war und kam da nichts mehr. Beklage ich mich auch gar nicht. Es hätte vielleicht aber Sinn gemacht, bevor man dann wirklich mögliche Beschlüsse vorlegt und dann nochmal miteinander zu sprechen. Gar keine Frage. Aber gut, ich beklage mich da nicht. Aber es hätte vielleicht Sinn gemacht. Ja, das stimmt.
Hör auf.
Wir haben vorhin auch was gesagt von Persönlichkeitsentwicklung, Charakterschulung. Boah, eines der wichtigsten Dinge. Glatt gebügelt erziehen, du musst es natürlich auch zulassen. Du musst auch eine Bereitschaft haben, aber das brauchst du als Trainer auch wieder eine gewisse Reife und eine gewisse Entwicklung, die du als junger Trainer noch gar nicht, es gibt Ausnahmen, gar keine Frage. Gibt ja unterschiedliche Entwicklungen. Aber du brauchst auch eine gewisse Reife und eine gewisse Erfahrung, ne, um auch diesen permanenten Austausch mit Spielern zuzulassen, dass du ihre Meinung hörst, dass du sie mit einbeziehst. Ne, und ich glaube, dass es auch vielleicht weniger Spieler geschafft haben, weil wir ja da alle gemeinsam vielleicht einen großen Fehler auch gemacht haben, dass wir, das liegt mir sehr am Herzen, dass wir Talent und Fähigkeiten viel zu sehr in den Vordergrund gestellt haben, anstatt, natürlich ist Talent ist Grundvoraussetzung, ist aber auch ein Muskel, der trainiert werden muss, aber für mich war schon immer natürlich Talent Bedingung. Aber Dinge wie Anstrengungsbereitschaft, Widerstandsfähigkeit, hinfallen, wieder aufstehen. Also ich sage ja immer wieder, Talent stellt dich ja nur ins Fenster zum Profifußball, aber erst Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen, Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer bringen dich dahin durch. Und da glaube ich, machen wir es dem vermeintlichen Top-Talent, ich könnte einige Namen nennen, die vollkommen untergegangen sind, ja, für die man Millionen ausgegeben hat im deutschen Fußball, wo man aber nur ihr Talent in den Vordergrund gestellt hat. Und wenn du das machst, sie nur für Talent und Fähigkeit lobst, statt für Durchhaltevermögen, für Anstrengung, für Einsatz, für immer wieder alles geben, da sind große Fehler gemacht worden. Denn du brauchst auch ein Talent dafür, nicht nur für Fußball, sondern ein Talent dafür, Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden. Wir müssen unseren Kindern, unseren Jugendlichen unser Vertrauen schenken, unsere Liebe, unsere Zuneigung schenken. Das heißt aber nicht, dass es wir ihnen viel zu leicht machen. Denn wenn es leicht ist, werden die hinterher, wenn es schwer wird, dem nicht standhalten können.
Das war ein super Schlusswort. Und das hat das eigentlich alles zusammengefasst, worum es mir und uns jetzt hier in diesem Gespräch auch gegangen ist. Weil man kann nicht so weitermachen. Es tut mir leid. Irgendwas ist faul im Staat Deutschland, nicht Dänemark, was die Fußballausbildung angeht. Und da schließe ich auch die Ausbildung der Trainer aus meiner Sicht mit ein. Nicht die Ausbildung, sondern, dann habe ich es falsch ausgedrückt, sondern die Rolle der Trainer, die ja zugelassen wird und die dann auch zu bestimmten Dingen und Entwicklungen führt und geführt hat, die wir nicht wollen. Und besser kann man es nicht zusammenfassen.
Tja, dann kann man nur sagen, herzlich, ja, gerne.
Gerne. Das ist, propagiere ich immer wieder, dass wir Trainer und nicht nur im Fußball, Ausbilder, Coaches, auch in anderen Branchen, aber jetzt auf den Fußball bezogen, das gilt für mich auch für Profitrainer, denn das sind auch alles noch junge Menschen, dass wir in Zukunft mehr denn je mehr sein müssen, auch als nur Vermittler von Technik, Taktik und Kondition, sondern auch von traditionellen Werten wie Integrität, Respekt, Demut, Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, Fairness und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich immer wieder auf dem Herzen habe. Das heißt aber nicht, dass ich da alles richtig mache. Ich habe da auch meine Fehler und Schwächen, die hat jeder Mensch. Aber das liegt mir sehr am Herzen.
Ja, da sprichst du mir wiederum aus der Seele. Aber wir sind ja in einem System im Profifußball und in der Gesellschaft, wo es eigentlich immer nur um Geld, um Macht, um Einfluss und um Erfolg geht und nicht um diese menschlichen Qualitäten. Das ist ein riesengroßer Fehler, der uns dahin geführt hat, wo wir sind, im Fußball und in der Gesellschaft. Und deswegen kann man nur sagen, du hast völlig recht, wir müssen dahin zurückkehren, sonst können wir das Schiff insgesamt nicht aufhalten. Da geht es nicht nur um Fußball, da geht es auch um unsere Art zu wirtschaften und um unsere Art, mit unserer Umwelt und unseren Lebensbedingungen umzugehen. Das machen wir im nächsten Call, Norbert. Du musst dich jetzt wieder um Schalke 04 kümmern, damit die, du kennst das ja, Brot und Spiele. Du hast eine riesengroße Verantwortung, diese Region um die Emscher herum, um all diese Kohlekraftwerke herum. Das hängt jetzt alles an dir. Das hängt jetzt an der
Qualität. Ich bin ein Mosaik.
Nein, wir haben schon
viele wirklich gute Leute. Und.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist von außen betrachtet super spannend, wie das jetzt bei euch da weitergeht. Ich bin, also man hat ja, man sieht, liest nur was, man hört ein bisschen was, aber was tatsächlich am Ende stehen wird, da Anfang der nächsten Saison, das wird super spannend und ich glaube, dabei können wir dir in erster Linie auch viel Glück und Durchhaltekraft wünschen, weil ich kann mir vorstellen, es ist jetzt nicht so eine ganz einfache Zeit gerade.
Ja, definitiv nicht. Aber so ist Leben. Ja. So wird es auch immer wieder sein. Und das, da läuft nicht immer alles glatt, da läuft nicht immer alles gut. Und wichtig ist immer, dass man, ich sag mal so, intelligent sein Allerbestes gibt. Da bin ich gerne bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Was ich da tun kann, wird man sehen. Aber ich bin, das ist hier nochmal, auch die knappen Spiele war und ist keine One-Man-Show. Wir haben viele, viele sehr, sehr gute Leute auch im Club. Aber jetzt gilt es mehr denn je. Mhm. Wirklich Synergien. Ja. Wir leben ja in einer Zeit, also was Ewald ja gerade nochmal sagte auch, ne, ist ja nicht nur der Fußball, es ist ein gesellschaftliches Problem, wo wir viel zu sehr darauf schauen, auf die Dinge schauen, die uns trennen, die uns unterscheiden, anstatt auf die Dinge zu schauen, ja, die uns gemeinsam sind, die uns vereinen. Und das ist eine ganze Menge, ne? Human Being. Wir sind alles Menschen, wir sind alles eine Spezies.
So sieht es aus.
Ja. Norbert, alles Gute. Wie gesagt, ich habe das ernst gemeint. Die Entwicklung der Region hängt an dir. Du bist für mich das Leuchtturmprojekt. Aber ich vertraue. Nein, Quatsch. Ich vertraue darauf, dass du ansteckend bist für viele andere, weil das sind Ideen, die super, super wichtig sind. Das Vermitteln von Werten, zurückkehren zum menschlichen Maß, zu den Basics und Fundamentals. Und ich wünsche dir persönlich, privat, aber auch für deine Aufgabe, nicht nur in der Knappenschmiede, sondern auch jetzt in der Profiabteilung, alles Gute. Und herzlichen Dank für dieses wirklich, auch wenn es sehr kurz war, das Gespräch. Ein so ein kompetenter Mann wie dich unter 2 Stunden abzufrühstücken, das ist eigentlich ein No-Go, aber wir werden das beim nächsten nochmal nachholen irgendwann. Alles Gute, Michael.
Vielen Dank für heute auf jeden Fall und wirklich viel Glück für die nächsten Wochen. Das wird anstrengend. Bis dahin. Danke.
Vielen Dank für euer Vertrauen, eure wertvolle Zeit und ich habe jetzt von euch wieder gelernt und einiges für mich mitgenommen. Herzlichen Dank und euch auch das Allerbeste.
Bis dahin. Dankeschön. Ciao. Norbert, alles Gute. Ne?
Tschö, danke.
Ciao, ciao.
Ja, das war natürlich total kurz, hast du recht. Also das war,
ja.
Eine Stunde schaffen wir wieder mal glänzend. Wenn man es in doppelter Geschwindigkeit hört. Es gibt Leute, die machen sowas.
In doppelter Geschwindigkeit?
Ja. Kann man machen.
Ja, warum nicht? Mal Input. Es gibt ja Leute, die diese Auffassungsgabe haben. Ja.
So, Schluss jetzt. Ich muss so Eis essen gehen mit meiner Tochter. Das ist jetzt wichtig. Ne?
Ja, aber es ist, also mir macht das unheimlich Freude, mit so jemandem wie Norbert zu reden, weil der einfach...
Ich verstehe seinen Ansatz, dass er sagt, ich kümmere mich um den Nachwuchs. Er ist, das habe ich jetzt gar nicht mehr thematisiert, er ist, glaube ich, deutschlandweit der Einzige, der aber so einen Namen hat. Und das zeigt dann ja gleich wieder die Problematik. Normalerweise müsstest du ja so einen bei Bayern haben, so einen bei Dortmund haben, so einen beim HSV haben, so einen bei Hertha haben. Das haben wir aber nicht.
Ja, das meine ich damit.
Das gibt's nicht.
Ich meine, wenn wir das hätten, Michael, wenn wir das hätten, dann wären wir nicht da. Dann bräuchten wir diese Fragen nicht zu stellen. Ja. Und es ist aber so. Es ist wirklich so, dass wir diese Leute, überleg dir das doch mal, wie diese ganze Entwicklung, das ist ja, das kann man nicht nur an einem Punkt festmachen, sondern da spielen verschiedene Dinge halt eine Rolle.
Ja, ich meine, ich fand das auch super, wie er das mit Van Nistelrooy erzählt hat. Genau das ist der Punkt. Das ist ein ganz anderer Respekt vor dem Trainerjob irgendwie. Ich meine, wenn's da wie Van Nistelrooy sagt, nee, Moment mal, ich muss hier noch mal ein paar Runden drehen in der Jugend, bevor ich weitermache. So, bei uns gehen die nach 3 Jahren U17. Geführt in die Bundesliga. Also.
Ja gut, Vorsicht, es ist nicht alles im Vergleich, was hinkt. Ich weiß jetzt nicht, was der Rüd als Trainer schon mal gemacht hat. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das war früher teilweise auch so. Jemand hat gespielt, zu meiner Zeit noch. Jupp ist ja auch so reingekommen.
Na, ich sage ja jetzt Trainer nur, vorher. Das war ja nur ein Beispiel, aber es zeigt,
nein, dass
aber
es halt Moment, auch so Moment. Ja, klar, aber Moment. Was, wenn du eine Karriere als Spieler bis zum Ende durchgemacht hast, dann hast du ja in der heutigen Zeit keine Chance, parallel eine Mannschaft zu trainieren oder irgendwelche Erfahrungen schon im Trainerbereich zu sammeln. Das heißt, wenn Rüd van Nistelrooy sagt, ich bin noch nicht so weit, dann hat er jetzt vielleicht, blickt er jetzt auf 2, 3, 4, 5 Jahre Trainertätigkeit zurück, egal was er gemacht hat, im Jugendbereich oder wo auch immer. Das darf man nicht vergessen, dass das natürlich den ehemals Aktiven teilweise fehlt. Aber trotz alledem glaube ich, dass man generell nicht einfach so nach ein paar Jahren Jugendbereich in den Seniorenbereich springen kann. Und dass wir eben auch aus meiner Sicht schauen müssen, dass wir mehr Leute, die diesen Profibereich auch erlebt haben, da hineinkriegen. Und das geht teilweise gar nicht mehr. Weil viele, die bis 30, 35 Jahre gespielt haben, wenn die anschließend mit dem System der Zertifizierung konfrontiert werden, die laufen schreiend weg. Und das ist albern, es ist einfach albern. Es geht um ganz andere Dinge. Und wenn wir dahin nicht zurückkehren, dann werden wir diese Entwicklung nicht stoppen. Aber wir machen wieder alles ja hundertprozentig und machen und machen es damit hundertprozentig kaputt. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe. Ich laufe um die Alster. Da hatte ich auch so ein Thema im Kopf. Da komme ich an irgendeinem Ruderverein vorbei. Da sitzt, ich glaube, eine Frau sitzt in so einem Dings da. Wie heißen diese Dinger, die so wo du zwei Ruder hast? Du sitzt im Wasser in so einem Gerät. Ein
Ruderboot wo du, heißt das.
Ja gut, dann, ich habe mir jetzt gedacht, da gibt es noch ein Spezial. Also so ein Ruderboot mit zwei Dingern. Da steht ein Trainer vor der und erklärt der, was die machen soll. Ich bin stehen geblieben. Ich meine, was erzählt der da? Halt's mal so, mach mal so. Fünf Minuten lang hat der erklärt, wie die Ruder halten soll, was sie machen soll und nochmal und nochmal. Hinterher wusste die gar nicht mehr, wie sie das Ding ins Wasser eintauchen soll. Das meine ich damit. Ne? Also ich kann die Dinge verkomplizieren, ich kann sie kaputt machen, ich kann sie aufspalten bis ins Kleinste. Anstatt fahr mal los und dann sage ich dir schon, was du verändern kannst. Learning by doing, anstatt das so zu zerfleddern.
Absolut, ja, komm. Reg dich nicht so viel auf, wir gehen jetzt mal ein Eis essen. Und du kannst doch mal auf einen kleinen Walk machen oder so.
Ja, ein Eis esse ich nicht, aber ich bedanke mich für das schöne Gespräch.
Genau.
Und ja, dann gucken wir mal weiter.
Und dann machen wir nächste Woche vielleicht ein bisschen was zum Derby. Mal gucken, je nachdem, wie es ausgeht. Ne?
Und ich muss noch mal eins loswerden.
Bitte.
Ich habe heute ist der 24. Februar 2021. Ja. Ich bin immer sehr dankbar, wenn Leute mir zum Geburtstag gratulieren. Aber ich habe so eine kleine Community. Zugegebenermaßen ist sie nicht groß. Aber es gibt so einige Leute, die seit Jahren penetrant mir zum Geburtstag gratulieren am 24. Februar. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.
Das hast du irgendwo mal hinterlassen.
Nein. Ist egal. Das muss ich gleich mal regeln. Aber das schneid das am besten raus. Ja. Nachher rufen noch mehr an, weil dieses nicht funktioniert ja nicht. Ne? Keine Panik und nicht zum Geburtstag gratulieren funktioniert nicht.
Naja, wie auch immer.
Also haltet die Ohren
steif. Leute, ne? Bis bald. Schöne Woche, schönes Wochenende. Tschüss, 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 tschüss.